Sprenger spricht. Autor Insights.
Sprenger spricht hier, hallo zusammen. Schön, dass ihr auch bei der ersten Folge 2023 dabei seid. Hoffe, ihr seid gut reingekommen und damit ihr auch gut durch das Jahr kommt, gibt's in meinem kleinen Herzensprojekt jede Woche interessante Bücher und zwar aus allen Genres, also von Sport bis Mord, von Thriller bis Cozy Crime, von Roman bis Saga, von Biografie bis Biogemüse und von Ratgeber bis Radfahren, however. Denn das Wichtigste sind und bleiben die Gesprächsrunden. Die machen den USP aus und auch die werden uns hoffentlich im Jahr 2023 auch diverse Insights geben. In Ausgabe 104 gibt es definitiv Tipps, wie ihr gut durchs Jahr kommt. Hallo Magdalena Sporkmann.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Miss Money, was schlaue Mädchen über Geld wissen sollten, heißt der Titel von deinem Buch, ab 12.01.2023 bei DTV erhältlich. Ob das jetzt populärwissenschaftlich ist, das klären wir dann mal später. Mach das, die ultimative Physik des Abnehmens, das klingt ja schon eher danach. Das Buch kommt bei Piper zeitgleich mit dieser Ausgabe auf den Markt. Und einmal mehr geht der Gruß nach Wien. Leider kann ich es nicht ganz reimen, denn der Mann, der heißt nicht Apollin, sondern der heißt Martin Apollin.
Ja, hallo, danke für die Einladung. Schöne Grüße aus Wien.
Einen meiner Vorsätze kann ich direkt umsetzen, denn ich möchte 2023 genauso das machen, wie ich es zuletzt immer gehalten habe. Ganz wenig sagen, lass einfach die anderen reden. Und wenn du dann eine ehemalige Radiomoderatorin mit in der Runde hast, die ich 7:32 zuletzt auf dem Ohr hatte, ja, dann bin ich ja fein raus. Hallo Karin Kuschel.
Ja, hallo aus Berlin. Das ist ja eine schöne Einführung.
Ja, kannst direkt loslegen. Ich lehne mich mal zurück.
Wir kennen uns ja noch nicht, ne? Wir sitzen jetzt hier drin, wir sehen uns nicht mal, finde ich ja total spannend. Habt ihr mich vorher gegoogelt? Wissen wir, wie wir aussehen?
Ich muss gestehen, nein.
Ich habe geguckt. Und du, Magdalena?
Ja, ich habe auch nachgeschaut und wollte natürlich auch mal einen kleinen Blick auf eure Bücher werfen vorab, um mir ein Bild zu machen, was eure Herzensthemen sind.
Miss Money. Ja, ich bin total gespannt. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe es auf der Liste und freue mich natürlich auch auf Mach das. Ist ja immer toll. Ich bin ja so ein Umsetzungsfan. Wie ist es bei euch? Es gibt ja viele Wissensriesen und Umsetzungszwerge, ne?
Naja, also ich ein Motto, das auch im Buch drinnen ist und das auch mein persönliches Motto ist mäßig, aber regelmäßig. Mhm. Weil es ist, also das mit dem mit dem mangelnden Umsetzen scheitert ja manchmal oft daran, dass man sich zu viel vornimmt und deswegen sollte man da realistisch sein und eher ein bisschen weniger vornehmen und das dafür aber dann auf längere Sicht durchhalten. Also damit bin ich eigentlich bis jetzt recht gut durch mein Leben gefahren.
Du beschäftigst dich ja eben mit diesem wahnsinnigen Thema Diäten und das beobachte ich auch immer wieder, wenn da mal so von dir Rede ist, dass eben diese kurzfristigen Anstrengungen, wie bei vielen anderen Dingen, die man in seinem Leben ändern möchte, eben nicht nachhaltig sind und dass der Schlüssel eigentlich zum Erfolg ist, ja nachhaltig seine Gewohnheiten zu ändern. Genau. Das finde ich auch ziemlich faszinierend, welche Kraft da drin liegt und dass man also wirklich Dinge, die sich über Jahrzehnte man sich angewöhnt hat, einfach durch neue gute Gewohnheiten ersetzen kann. Ja. Und damit auf auch relativ mühelose Art und Weise seinem Ziel näher kommen kann, weil man eben kleine Schritte geht und die dafür jeden Tag.
Genau. Ich habe da auch eine schöne Zahl dazu, die sehr plakativ ist. Das kann man relativ leicht ausrechnen, wenn man jeden Tag 1% weniger isst, als man eigentlich essen sollte, dann macht das im Jahr, wenn sich sonst nichts ändert, 1 Kilogramm Fett aus. Also wow. So fein ist der Körper eigentlich eingestellt. Also ich drehe das nämlich immer gerne um und sag, es ist eigentlich faszinierend, dass die Menschen das Gewicht überhaupt so halten können und dass es nicht so hin und her flippt, weil auf 1% muss man das ja mal treffen auf lange Frist. Es gibt ja Leute, die praktisch das Gewicht jahrelang halten, ne? Und zwar, das sind immer die, die nicht auf die Waage steigen, natürlich, ne?
Ja, toll. Weil, das könnte also schon mein Ausweg sein, die Waage wegwerfen, meinst du, ja? Vorsatz 23, geh mal gleich zum Müll.
Ja, also ist nicht unbedingt notwendig eigentlich.
Ist ja interessant. Also ich wüsste jetzt gar nicht, 1% wäre das dann ein Apfel, sag mal, Martin?
Ja, so ungefähr in der Größenordnung. Also es sind so, also 25 Kilokalorien, ja, das ist nicht mal ein kleiner
Apfel. Nein, es ist ein, ja, ganz klein. Das
sind so ungefähr so 2 Stück Zucker, so circa. So in der Größenordnung. Wow. Ist total wenig.
Ja. Eigentlich müsste ja Mr. Money sein und mach das, kommt von dir, Magdalena. Das ist ja so ein typisches Frauenthema, abnehmen, und die Männer haben es immer mit dem Geld, ne?
Möchte man meinen, ja, aber gerade habe ich das Gefühl, dreht es sich auch so ein bisschen um, zumindest was Finanzen betrifft. Also es gibt ja seit einigen Jahren, ich glaube, die bekannteste Initiative ist Madame Moneypenny von Natascha Wegelin, aber es gibt ja seit einigen Jahren vielfältige Finanzbildungsangebote für Frauen. Und also endlich wurde entdeckt, dass die zweite Hälfte der Bevölkerung auch ein Markt ist, der sich lohnt anzusprechen von der Finanzbranche und der vielleicht manchmal auch ein bisschen anders funktioniert als die Männer.
Bei mir war es gerade umgekehrt. Ich bin seit 24 Jahren mittlerweile Business Coach, vor allen Dingen also in den Führungsetagen zu Hause. Da sind ja nun mal die Männer. Also das heißt, meine ganze Inspiration, mein ganzer Background ist ja Männer geprägt. Dann habe ich ein Buch geschrieben und Ding Dong Dang, was soll ich sagen? Plötzlich wird überall behauptet, das ist ein Frauenbuch. Ja, sie haben ja dieses Frauenbuch geschrieben. Ich so, wie, was denn für ein Frauenbuch? Und irgendwie jetzt Sätze, die das Leben leichter machen, bringt man irgendwie mit Frauen in Verbindung, was ich ganz merkwürdig finde, weil Leichtigkeit ist ja, ich meine, auch dein Thema, ne, Martin? Also leicht auf eine andere.
Ja, in gewissermaßen schon, ja. Aber ich wollte jetzt noch die Magdalena fragen, weil du gesagt hast, das funktioniert bei Frauen anders. Wie, das hätte mich jetzt nämlich interessiert, wie das anders funktioniert.
Ja, also zwei Merkmale, die herausstechen, wenn man sich anschaut, wie Frauen mit Finanzen umgehen, wie Frauen investieren, ist, dass sie einerseits gibt es eben Erhebungen, dass Frauen langfristig erfolgreicher investieren als Männer, weil Männer zu einem mehr sozusagen zu einem in Anführungsstrichen Spielerverhalten neigen. Und eine ganz einfache Weisheit in der Finanzbranche ist, viel hin und her macht Taschen leer. Und das ist ein Fehler, den anscheinend einige Männer gerne machen, dass sie eben so dieses Daytrading machen, also Aktien kaufen und dann innerhalb kürzester Zeit wieder versuchen zu verkaufen. Mhm. Frauen sind da langfristiger, setzen einen langfristigeren Fokus und damit erzielen sie eben sehr erfolgreich Gewinne, die auch im Durchschnitt zum Teil besser sind als die der Männer. Und das andere Merkmal ist, dass Frauen sehr wichtig ist, wenn sie Geld investieren, dass das nachhaltig passiert. Also Frauen haben viel stärkeren Fokus auf Nachhaltigkeit als Männer. Mhm. Was ja sozusagen global gesehen und gesellschaftlich gesehen auch was Wünschenswertes ist, dass Menschen ihr Geld eben nicht ausschließlich so investieren, dass sie eine hohe Rendite haben, sondern auch mit in Betracht ziehen, wem gebe ich denn mein Geld und was machen die damit? Und wie kann ich vielleicht durch mein Geld einerseits natürlich, weiß ich nicht, meine Altersvorsorge sichern, aber andererseits eben auch die Welt ein bisschen mehr zu der Welt machen, wie ich sie gerne hätte.
Martin, wie ist es denn bei dem Abnehmthema, wenn ich das mal übertrage, was die Magdalena sagt, dass die Frauen so nachhaltiger und beständiger eigentlich sind und die Männer eigentlich so die Zocker mit dem schnellen Hin und Her, dann müssten ja eigentlich auch die Männer die mit dem Jojo-Effekt sein.
Ja, das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht, wie ich das gehört habe. Aber ich muss dazu sagen, dass das Buch ist ja eigentlich, es ist ja eigentlich ein verstecktes Physikbuch. Ich will das jetzt gar nicht so laut sagen, weil Physik ja nicht so populär ist. Es ist ein bisschen unsexy, glaube ich.
Habe ich abgewählt.
Ja, also vor allem in Deutschland, was ja sehr schade ist. Aber also ich habe mich eher, also jetzt nicht soziologisch oder psychologisch damit auseinandergesetzt, sondern der Grund, warum ich das geschrieben habe, war eigentlich ein psychohygienischer, weil ich als Physiker und Sportwissenschaftler, es hat mich immer gestört, zu dem Thema so viel Blödsinn zu lesen, den man ganz offensichtlich entlarven kann, wenn man ganz wenig physikalische Grundsätze hernimmt, also zum Beispiel den Energieerhaltungssatz. Und da kann man mit ein bisschen Rechnen sofort so Dinge wie mit wenigen Minuten pro Tag bald sichtbare Erfolge erzielen oder 5 Kilogramm in einer Woche. Das kann man relativ leicht ausrechnen, dass das nicht geht. Und deswegen habe ich das geschrieben, weil es mir mal wichtig war, dass man das schwarz auf weiß irgendwo nachlesen kann, dass manche Dinge einfach gegen die Physik sind. Mhm. Aber mit dem Soziologischen habe ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so beschäftigt.
So, jetzt habe ich mal eine Frage in eigener Sache. Früher hieß es ja ganz einfach, Karin, wenn du abnehmen willst, dann musst du ja weniger essen, als du verbrauchst. Ist ja auch logisch. Also wenn ich jetzt 1800 Kalorien brauche oder verbrauche durch die Art, wie ich lebe und aber 2500 esse, ist ja klar, dass ich irgendwie zunehmen muss. Und wenn ich jetzt aber nur 1000 esse, dann wäre ja klar, dass ich abnehme. Das stimmt gar nicht.
Doch, doch, das stimmt.
Nee, ich sag dir, bei mir, in meinem Bad stimmt es nicht.
Im Bad?
Ja, aber da steht die Waage.
Ach so. Ja, aber das mit der Energiebilanz, das stimmt immer. Hm. Weil das basiert auf dem Energieerhaltungssatz und der ist in Stein gemeißelt. Der ist so gut überprüft, also ich sage es ganz mal salopp, Joule, also Energie, kann weder vom Himmel fallen noch verschwinden. Also ich kann genauso wie ich bei einem Sparschwein oder bei einem gut geführten, seriös geführten Konto genau die Bilanzen machen kann mit Input und Output, kann ich das beim Körper auch machen. Das kann man auch genau messen. Also da fährt die Eisenbahn drüber. Das Problem, wenn man nicht abnimmt, ist, dass es zum Beispiel Dinge gibt, die man vergisst, in die Bilanz mit einzurechnen. Zum Beispiel Getränke oder Alkohol. Oder dass man unvernünftig wird und dann lange Zeit vielleicht das schafft, 1-2 Tage lang, und dann aber doch mal einen Hungeranfall bekommt und was isst. Oder zum Beispiel, dass man, wenn man weniger isst, natürlich auch der Grundumsatz nachlässt und man wird müde und macht nicht so viel Bewegung. Also ich habe das vorher mit diesem 1% gesagt. Das sieht man ja mit freiem Auge nicht, das 1%. Das ist so wenig, dass man das gar nicht merkt. Und wenn man diesen kleinen Überschuss hat, also wenn es 10% sind, dann ist das schon fast 1 Kilogramm im Monat. Und 10% ist nicht sehr viel.
Aber Magdalena, mal von Frau zu Frau, hast du das nicht auch schon mal, es ist ja eine Suggestivfrage, merke ich gerade, hast du das auch schon mal erlebt, dass du weniger isst? Ich habe zum Beispiel mal 5 Tage gefastet und hatte danach 1 Kilo mehr. Und Fasten heißt übrigens nichts essen und nur Wasser trinken oder Tee. Dass du dann trotzdem zunimmst oder nichts verlierst?
Also ich muss gestehen, dass ich das nicht so genau beobachte. Was ich aber beobachte, ist, wie extrem anstrengend geistige Arbeit ist. Also immer, wenn ich so Phasen habe in meinem Leben, dass ich, weiß ich nicht, als ich meine Masterarbeit fertig geschrieben habe oder jetzt, als ich in der finalen Phase von meinem Manuskript war, dass ich einfach unglaublich viel Hunger hatte die ganze Zeit, weil mein Gehirn so viel Energie verbrannt hat und aber hinterher, genau, meine Sachen mir auf jeden Fall noch gepasst haben.
Bei mir war es genau anders. Ich habe das Buch runtergerockt in 50 Tagen und ich habe ganz wenig Hunger gehabt. Und habe wenig gegessen und stundenlang im Schneidersitz gesessen mit dem Fazit Meniskusriss links. Oh. Das war dann das Thema. Hätte ich vielleicht mal weniger als 6 Stunden machen sollen. Aber dann stimmt doch deine Bilanz nicht.
Doch.
Ich freue mich.
Ich kann mich da ganz entspannt zurücklehnen, weil der Energieerhaltungssatz ist einer der am besten belegten Sätze in den Naturwissenschaften überhaupt. Nein, das Problem, um das es da geht, ist, es ist der Unterschied, ich nenne das immer abnehmen und abspecken. Das ist kein sehr schöner Ausdruck, aber das bringt sehr auf den Punkt. Also das, was man will, ist, man will Fett verlieren, also den Schwimmreifen, die Fettpölsterchen. und die Waage zeigt ja nicht an, was man abnimmt. Und ich habe das zum Beispiel bei mir ganz ähnlich, deswegen steige ich eigentlich auf die Waage nicht mehr drauf. Das hat letztlich mit dem Wasserhaushalt zu tun. Also das, was sehr schnell schwankt, das hat man über den Wasserhaushalt. Also zum Beispiel, Extrembeispiel, wenn ich in die Sauna gehe, man kann bis zu 2 Liter Schweiß pro Stunde verlieren. Also ich kann mich sozusagen schlank schwitzen, jetzt unter Anführungszeichen. Dann habe ich nach 2 Stunden, zeigt mir die Waage, vielleicht 3 Kilogramm weniger, was ja schon ziemlich gefährlich wäre. Aber das ist ja nicht abspecken. Und alle kurzfristigen Schwankungen der Waage sind immer Flüssigkeitsschwankungen. Ja, weil der Körper besteht ja zu, je nach Körperbautyp und Geschlecht und so, aber sagen wir aus 60-70% aus Wasser. Und das ist ein riesengroßer Speicher und da kann schon mal ein bisschen was dazu und wegkommen, ohne dass man das merkt. Also jetzt, von der Befindlichkeit her. Mhm. Und das ist die schnelle Schwankung. Und das, was man abnehmen möchte, also das Fett, das ist die langsame Schwankung. Und die sieht man, die geht sozusagen im Rauschen der schnellen Schwankungen vom Flüssigkeitswechsel hin und her, geht das komplett unter, diese kleine Gewichtsabnahme. Weil selbst wenn man jetzt, sagen wir mal, 2 Kilogramm im Monat schafft, was sehr viel wäre, also die Ärzte sagen so, 1 Kilogramm im Monat ist eigentlich ideal, weil man das auf längere Zeit durchhält. Das ist ein Viertelkilogramm in der Woche. Das zeigt ja die Waage. Das ist ja von Tag zu Tag so wenig, dass das die Waage gar nicht anzeigen kann. Also das kann durchaus sein. Man fastet und dann zeigt die Waage aber mehr. Deswegen sage ich auch, ich zitiere einen österreichischen Psychologen und Kabarettisten, den Bernhard Ludwig, der sagt, schenken Sie Ihre Waage, also die Waage Ihrem Todfeind. Weil, genau aus diesem Grund.
Oh Mann. Ich frage, weil ich ja als Coach ständig Menschen hier sitzen habe, die sagen, oh, ich will abnehmen, ich schaff's nicht. Ja, oder mit Geld, ich schaff's nicht mit dem Geld. Eigentlich seid ihr ja perfekt für mich jetzt gerade. Das ist ja eine wunderbare Runde. Das hat der Christian schön ausgeklügelt festgelegt. Weil ja die ganzen Umsetzungszwerge meistens mit der Zeit zu tun haben. Ich gucke zu viel Netflix oder so oder ich mache zu wenig Sport, was dann wieder beides endet in ich nehme nicht ab. Oder wieso wird mein Geld eigentlich weniger? Und deswegen mal an euch die Frage, habt ihr denn auch, jetzt haben wir ja Anfang des Jahres solche Vorsätze, seid ihr gehört ihr zu denen, die Vorsätze lieben, ich gehöre dazu? Oder sagt ihr, oh, hör doch mal auf mit dem Vorsatz, nur weil es jetzt irgendwie der 6. Januar ist?
Also ich liebe den Begriff Vorsatz, glaube ich, nicht so sehr, weil der für mich oder in meiner Wahrnehmung ist der sehr, klingt das sehr nach Wunsch und ziemlich vage. Ich sage lieber, ich setze mir Ziele und das tue ich tatsächlich sehr regelmäßig, weil das für mich ein unheimlicher Ansporn ist. Vor allem auch, wenn ich diese Ziele verbalisiere, also wenn ich mit Freunden zusammensitze und erzähle, ich habe mir vorgenommen, bis dann und dann möchte ich den Pitch für mein nächstes Buch bei meiner Agentur einreichen, dann weiß ich, die fragen mich danach. Und ich weiß, ich habe dieses Ziel einmal geteilt, in die Welt gebracht und dann, das ist so ein kleiner Druck vielleicht, aber ein sehr positiver, den ich mir da selber aufbaue. Und dann auch das nächste Mal, wenn wir uns sehen, Fortschritte berichten möchte. Und ich finde, wenn man sich keine Ziele setzt, zumindest geht es mir so, dann habe ich im Alltag das Gefühl, dass alles unendlich langsam nur vorangeht und ich den ganzen Tag arbeite, aber nichts passiert. Aber wenn ich mir so konkrete Ziele setze, dann ist mein Fortschritt ja tatsächlich messbar. Und ich kann dann gucken, okay, ich hatte diese und jene Ziele, habe ich die denn erreicht? Und dann sehe ich ja auch, was ich getan habe. Denn gerade bei geistiger Arbeit ist es ja nun mal so, dass man am Ende selten, also es sei denn, es kommt dann ein Buch dabei raus, ein greifbares Ergebnis in der Hand. Mm. Und da finde ich zum Beispiel eine erreichte Deadline doch sehr befriedigend.
Haben es Handwerker besser, ne? Die haben dann da einen Tisch stehen oder so.
Absolut, die sehen mit jedem einzelnen Handgriff, wie sie vorangekommen sind. Mm. Und ich finde, Ziele können diese Funktionen erfüllen.
Also bei mir ist es so, ich bin da ein bisschen realistischer geworden als früher und ich habe nicht mehr so, also das ist ein bisschen so, wie es die Magdalena auch gesagt hat, also so Vorsätze, das klingt so schon nach etwas, was man relativ bald über Bord wirft. Und wie ich schon vorher gesagt habe, dieses mäßig, aber regelmäßig, in dem liegt eine irrsinnige Kraft drinnen. Also ich bin ja hauptberuflich eigentlich Lehrer und ich habe neben meiner Lehrertätigkeit immer irrsinnig viele Dinge gemacht, ganz regelmäßig, all die Jahre, also ich unterrichte jetzt über 30 Jahre und erzähle ganz viele Bücher, Schulbücher, die ich geschrieben habe. Ich habe 2 Dissertationen neben der Schule geschrieben. Wow. Und ich mache das, ich nehme mir das vor, aber das ist jetzt gar nicht nur zu Neujahr, sondern ich sage, ich hätte das gerne. Und das kann auch durchwegs auch einmal ein 4-, 5- oder 6 Jahresprojekt sein. Also ich habe eben für Österreich Physikschulbücher geschrieben. Das war eigentlich unterm Strich ein 5-Jahres-Projekt, da die ganze Sekundarstufe 2 durchzuhalten. Dieses ganze Prozedere, das ist bei uns sehr aufwendig mit Schulbuchkommission und jeder redet rein, der Verlag sagt was und die Schulbuchkommission sagt was und dass man das dann so rüberbringt, wie es einem eigentlich am Herzen liegt. Das ist ein hartes Stück Arbeit, aber das nehme ich mir vor und dann ziehe ich das eigentlich auch immer durch. Mm. Und es gibt da so in einem Billy Joel Song, gibt's da bei She's Always a Woman to Me, und da sagt er, she never gives up, she only changes her mind. Und das gefällt mir so gut, weil der Unterschied zwischen aufgeben und die Meinung ändern ist zwar subtil, aber letztlich trotzdem schon sehr groß, ne?
Na, weil das andere eine Entscheidung ist, ne?
Genau.
Ja. Ich merke gerade, weil ihr so euch an dem Wort gestört habt, Vorsatz, und die Magdalena sagt ja Ziel und du hast dann deinen Plan, und so bei mir ist es eigentlich, ich sag auch nie Vorsatz.
Ich bin auch noch da.
So, bist vom Einkaufen zurückgekommen, ja?
Genau, ich bin gerade ganz auf die Treppe runtergelaufen. Du sagst Verträge miteinander.
Da hat jemand das Buch gelesen. Genau, ich sag Verträge oder Vertrag oder Commitment oder Pakt oder sowas, weil ich schließe gerne einen Vertrag mit mir selbst, und das bedeutet auch immer, dass ich einen Einsatz festlege. Also ich schließe den Vertrag, also bis zum 30. März habe ich mein zweites Buch abgegeben, zum Beispiel, stimmt gar nicht, ich schreibe gar keins gerade, Gott sei Dank. Bin froh, dass ich noch das erste genießen kann, den kleinen Mondflug. Und dann lege ich fest, was ist der Einsatz? Und der Einsatz wäre zum Beispiel, was passiert, wenn nichts passiert? Also, wenn ich aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt gerade nicht kenne, das nicht gemacht habe, dann. Und das ist keine Strafe, sondern das ist wirklich ein Einsatz, was bin ich bereit zu geben? Denn wenn ich das nicht gebe, das Einhalten dieses Commitments, des Vertrags, was gebe ich denn stattdessen? Weil das bringt mich ja sehr in die Selbstverantwortung, die ich ja auch so liebe, Selbstführung. Und in die innere Souveränität, ja. Was mache ich denn stattdessen, wenn ich das nicht mache, was ich gesagt habe? Und dann kann es ja sein, dann, weiß ich nicht, spende ich 100 Euro dem Verband der Wortbrüchigen oder so. oder keine Ahnung. Wir haben mal eine Meditationsgruppe gehabt, da war ein Mensch dabei, der das Geld, sagen wir mal so, gerne sehr zusammengehalten hat. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn wir es nicht machen, jeden Morgen um 7, dann lass uns 5 Euro aus dem Fenster werfen. Da war vielleicht was los. Wie jetzt aus dem Fenster? Ich sage, ja, machst du auf, schmeißt doch, du schmeißt doch kein Geld weg, bist du verrückt? Sag ich, ja, wieso bin ich denn jetzt verrückt, wenn du deinen Vertrag nicht hältst? Ja, wir halten doch, sag ich, na super, da musst du dich ja nicht aufregen. Also, und zum Schluss haben wir uns dann erzählt, der eine hat so 5 Euro im Taxi extra unter der Fußmatte liegen lassen, der andere hat sie im Getränkeladen so zwischen die Flaschen gelegt und so, wo wir dann unser Geld verteilt haben. Ich bin dann über die Schlossstraße in Berlin gefahren und hab's rausgeworfen wie so Karnevalsbonbons. Also, das war ja nur 5 Euro die Woche, ne? Und was dann da passiert, wenn du es loslässt und diese, ne, boah, jetzt Mist, jetzt muss ich das machen. Nee, musste nicht. Du hättest ja auch den Vertrag einhalten können. Mhm. Und das finde ich toll, weil dann kommt man mit sich so in die Klausur.
Mhm. Das klingt spannend, ja. Das habe ich so noch nie gehört.
Kannst du mal mit hast du Teenager? Ja, ne? Das sind ja Teenager.
Ja, habe ich.
Genau, das kannst du ja mal mit denen versuchen. Was ist denn euer Einsatz? Ja, versprichst du das zu machen? Ja, ich mach's bis nächsten Dienstag. Ja, und was machst du, wenn du es nicht machst? Mhm. Ja, kann ich nur empfehlen.
Wir haben ja eben schon gemerkt, obwohl du ja Wissenschaftler bist, kommst du mit Musik daher, mit einem Kabarettisten. Du bist ja auch den weltlichen Dingen zugeneigt.
Naja, das ist ja ein Missverständnis, glaube ich, ein generelles, dass die Physik nichts mit dem Leben zu tun hat. Also es gab ja früher mal diese so eine Serie, alles im Leben ist Chemie, und das kann man für Physik auch sagen. Alles im Leben ist Physik, weil die physikalischen Gesetze ja überall im täglichen Leben verankert sind. Und deswegen, also ist das jetzt nicht unbedingt ein Widerspruch, sich da sozusagen als Physiker auch dem Leben zuzuwenden. Und ich versuche, das immer sehr, sehr alltagsbezogen zu machen, den Unterricht, weil das meiner Meinung nach die einzige Art und Weise ist, wie man Physik unterrichten sollte. Man soll ja was fürs Leben lernen, so wie diese romantische Vorstellung ist. Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man den Schülerinnen und Schülern mitgibt, wo die Physik überall vorkommt. Und ich unterrichte da auch gerne breit, also und sag schon auch mal was aus Musik oder vom Kabarett dazu.
Karin ist ja jetzt eher so die Blusenträgerin. Magdalena hat's dann eher so mit den T-Shirts. Hüstel. Ohne Flachs jetzt. Wir sind ja im Winter, aber jetzt so was ganz Praktisches habe ich gelesen. Von dir kann ich sogar lernen, wie sich meine T-Shirts von alleine falten.
mit Hilfe der Schwerkraft.
Wie hoch schmeiße ich die?
Nein, gar nicht. Es gibt da so, man kann, wenn man ein T-Shirt an zwei bestimmten Stellen nimmt, es gibt so ein Tutorials auf YouTube, kann man die sozusagen nur mit Hilfe der Schwerkraft, das ist nicht ganz, der eine Ärmel ist nicht ganz elegant eingeschlagen, aber wenn man es wirklich eilig hat, ich habe eine Zeit lang die T-Shirts nur so zusammengelegt, wie ich da damals eben das Buch geschrieben habe. Es ist ganz witzig, also.
Das machen so Thailänderinnen oder auf jeden Fall Asiaten, stimmt?
Genau, wenn's schnell gehen muss, man ist wahnsinnig schnell damit, ja. Genau.
Ich habe es noch nicht probiert, aber es sah wahnsinnig toll aus.
Na gut, wenn man das den ganzen Tag macht, dann ist das wahrscheinlich auch, schaut das wahrscheinlich dann auch sehr gut aus, wenn man hunderte pro Tag faltet.
Wie so ein Crepe in die Luft schmeißen.
Genau, ja.
In der Luft wenden.
Genau.
Ich habe es gar nicht verstanden ich bin Blusenträger, ich habe es gar nicht verstanden. Muss ich das jetzt gerade verstehen? Ich stand so lange auf dem Schlauch.
Ich kam nicht auf den Ausdruck Business-Kostüm.
Ach so, ach, das bin ich ja gar nicht, Gott sei Dank. Ist das nicht toll?
Ja, deshalb habe ich doch auch gesagt, Hüstel. Und bei Magdalena weiß ich es nicht. Die muss wahrscheinlich, wenn sie für ihren Theaterblog schreibt, eher mal schick rausgehen, oder?
Ja, tatsächlich. Also es gibt da ja, glaube ich, sehr unterschiedliche Ansichten. Leute, die immer das Gleiche haben und die sagen, so bin ich halt, nehmt mich so, wie ich bin. Ich finde es oft angenehmer, einfach zu gucken, wie ist die Atmosphäre, in die ich reinkomme, und mich dementsprechend zu kleiden, weil für mich das auch ein Schlüssel ist, glaube ich, um Menschen zu zeigen, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, wie ihr drauf seid. Und ich habe mich euch schon geöffnet und auf euch eingestellt. Und das ist ja, kommt vielleicht aufs Thema an, aber zumindest wenn es um Geld geht und wenn man mit Menschen über Geld reden möchte, das klingt vielleicht erstmal sehr trocken, aber ist ein hochemotionales Thema. Und da braucht es oft einen Vertrauensvorschuss vom Publikum, wenn man ein bisschen ins Gespräch kommen möchte über dieses Thema.
Also was ich in diesen Coachings merke, ist, wenn es um Geld geht, geht es immer um Wert. Und wenn es um Wert geht, geht es immer um Selbstwert.
Ja, absolut. Genau.
Und deswegen ist es so emotional dann, oder Magdalena?
Ja, richtig. Das zum einen, aber zum anderen bestimmt ja oder spielt Geld ja auch in sehr, sehr vielen Beziehungen eine Rolle. Und da meine ich nicht nur Ehepaare, da meine ich auch Eltern und Kinder, die aushandeln, wie viel Unterstützung noch vielleicht, also zum Beispiel während des Studiums, angemessen ist. Geld spielt eine Rolle bei Erbstreitigkeiten. Geld spielt eine Rolle, wenn sich die Karrieren von Freunden und Freundinnen unterschiedlich entwickeln und die eine plötzlich lieber ins Luxusrestaurant geht, während der andere sich aber eher nur einen einfachen Imbiss leisten kann. Und dann muss man über Geld sprechen, plötzlich.
Steht das auch in deinem Buch, solche Themen?
Also jein, sage ich mal, jetzt nicht natürlich angepasst auf Kinder, ne? Also das Buch ist ja ab 12, das heißt, aber auch da, auch Kinder merken ja, dieses andere Kind hat irgendwie mehr, anscheinend mehr Geld zur Verfügung als ich oder weniger Geld. Da geht es um Markenklamotten, da geht es darum, wie die Freizeit verbracht wird, wer sich jetzt das Kino leisten kann und wer nicht, wer viel, so viel Taschengeld bekommt. Also genau, das ist, ist auch ja, in vielen Beziehungen ein Thema und auch deswegen sehr emotional, denke ich. Und wir haben eben wenig Übung in Deutschland, darüber zu sprechen, im Vergleich zu anderen Ländern.
Ja, Amerika zum Beispiel, die hauen das ja sofort raus. Ne? What are you earning? Wo ich denke, why do you care? Ja. Was ich feststelle, ich habe sehr viele Schauspieler, überhaupt Künstler gecoacht in meinem Leben, die können ja gar nicht für sich selbst einstehen. Ohne Agentin würde es gar nicht gehen. Weil jeder könnte so wunderbar für andere verhandeln und super viele Argumente finden, warum jetzt der andere so viel wert ist, aber den eigenen Wert benennen, also wenn man selbst das Produkt ist, ne, nicht die Schauspielerin bin, zu sagen, ich koste so und so viel am Tag, das ist ganz schwierig, ne?
Richtig, ja. Obwohl ja auch ein Trick bei Gehaltsverhandlungen ist, die Zahl, die man fordert, eben nur als Zahl zu sehen und ganz bewusst sich davon frei zu machen. Aber das braucht natürlich Übung, sich davon frei zu machen, dass das gerade was mit dem Wert der eigenen Arbeit zu tun hat. Denn letztendlich ist jeder Preis ja völlig willkürlich gesetzt.
Verstehe ich jetzt nicht. Wenn ich jetzt sage, pass auf, ihr müsst jeder 100 Euro mitbringen, um im Podcast aufzutreten. Dann soll ich jetzt nur die 100. Dann soll ich jetzt nur die 100.
Ich dachte, ich krieg 100, das wäre doof.
Dass du so preiswert bist, hätte ich nicht gedacht. Dann soll ich jetzt nur diese 100 vor mir sehen?
Richtig, ja. Weil sobald du anfängst zu denken, es ist so und so viel wert, in meinem Podcast zu sein, weil ich ja irgendwie toll, also ich bin erfahren, ich habe mich vorbereitet und so weiter. Das zählt natürlich alles, aber trotzdem mit dir als Persönlichkeit hat diese Zahl überhaupt nichts zu tun, sondern es ist eben ein Preis, den du jetzt in dem Moment zum Beispiel der Plattform gibst, die du anderen zur Verfügung stellst. Und das hat nichts mit dir als Mensch zu tun, sondern mit dem Angebot an sich.
Ich stelle einmal mehr fest, dass es mir gelungen ist, eine richtig schöne und passende Runde zusammenzustellen.
Ist doch schön, wenn man von sich schwärmen kann.
Ja, oder? Du, das habe ich, weißt du, wo ich das gelernt habe?
Nee, Achtung.
Ja. Das ist einer von diesen 50 Sätzen.
Er hat es von mir gelernt. Das ist ja jetzt groß. Ernsthaft?
Wie gesagt.
Okay, das war schon wieder einer. Wir machen hier Insider. Habt ihr eigentlich mein Buch gelesen? Entschuldigung, es ist seit 10 Monaten draußen, deswegen frage ich mal.
Ich habe die Leseprobe mir angeschaut.
Ich zitiere noch einen Satz. Ich habe die Zeit falsch eingeschätzt.
Ja.
Kurzen Break.
Er war Weltmeister, einer der besten Spieler seiner Generation. Ein Fußballer, der Spiele entschied, ohne laut zu werden. Und trotzdem wurde kaum ein deutscher Nationalspieler so kontrovers diskutiert wie er. Mesut Özil, zwischen Zauberfuß und Zweifel, zwischen Anerkennung und Angriff. Warum wurde aus einem der größten deutschen Fußballer ein Streitfall? Und was sagt seine Geschichte über den Fußball hinaus, über Erwartungen, Zugehörigkeit und Wahrnehmung? Mesut Özil, der umstrittenste Weltmeister Deutschlands, jetzt in der neuen Folge der 100 Fußballlegenden.
Karin, hast du auch den letzten Satz wiedererkannt?
Natürlich, ich habe die Zeit falsch eingeschätzt.
Ja, siehst du.
Du bist ja wahnsinnig belesen. Das ist ja alles irre. Ich bin hier begeistert.
Ja, es klingt alles logisch. Mein Gefühl rät mir jedoch was anderes.
Gute Besserung, sage ich dazu. Großartig.
Über das Buch sprechen wir gleich noch. Wir wollen noch so ein bisschen nochmal zurückkehren, weil wir das ja eben mit der Diät gehört haben. Ich oute mich jetzt mal selber. Ich habe auch schon die HCG-Diät gemacht. Das ist wirklich geil. Du kommst zwar keine Treppe mehr hoch und du zitterst und dir ist kalt, aber bist dann mal eben 4 Kilo die Woche los.
Wie ich schon vorher gesagt habe, man will ja das Fett loswerden und da kann man relativ einfach ausrechnen, also mit dieser Energiebilanz, also man muss sich das eben immer wie ein Konto denken, mit wo Geld rein und rausfließt oder in dem Fall Joule rein und rausfließen. Und wenn man weiß, dass ein Kilogramm Fettgewebe ungefähr, also ich sage das jetzt in Kilokalorien, weil das, glaube ich, gängigere Einheit ist, weil die Physiker rechnen gerne in Kilojoule. Also ein Kilogramm Körperfettgewebe hat ungefähr 7000 Kilokalorien. Das ist ein bisschen weniger als ein Kilogramm reines Fett, weil das Körperfett, da ist auch ein bisschen ein Wasseranteil. Und diese 7000 Kilokalorien, die muss ich loswerden, damit ich ein Kilogramm Fett abnehme. Und wenn ich jetzt sage, ein Tagesbedarf sind so ungefähr, wenn ich das mit hoch ansetze, 2400 Kilokalorien und ich mache eine Nulldiät und esse gar nichts, dann dauert das trotzdem 3 Tage, bis diese 7000 Kilokalorien rausgeflossen sind. Und wenn ich das jetzt auf eine Woche hochlege, komme ich, wenn alles klappt und man nicht dann doch irgendwo zum Eiskasten geht, auf maximal 2 Kilogramm Fett. Mehr ist völlig unmöglich. Und der Rest, also wenn man tatsächlich 5 Kilogramm in einer Woche abnimmt, weil das ja die Waage zeigt, dann ist da eben der Rest Wasser, beziehungsweise leerer Darm. Das macht auch sehr viel aus, ob man am Vortag jetzt am Abend was isst oder nicht. Und das ist ganz bitter, Muskelmasse. Weil man, wenn man eine Nulldiät macht, ist der Körper ja in einer energetischen Not und greift auf alles zurück, was er verheizen kann. Und das ist dummerweise eben auch die Muskelmasse, weil die Proteine kann er sozusagen zum Herstellen dann von Kohlenhydratersatzstoffen benutzen, mit denen das Hirn funktioniert. Und dann kann man in der Akutphase von einer Nulldiät bis zu 400 Gramm Muskel pro Tag verlieren. Das ist fast ein halbes Kilogramm Muskel. Und das Bittere dran ist, dass man Muskel nicht durch Essen wieder aufbauen kann. Also ich kann den Kohlenhydratspeicher durch Essen füllen und den Fettspeicher sowieso, aber den Proteinspeicher, also die Muskeln, die kann ich nicht wieder auffüllen. Das kann ich nur durch Krafttraining machen. Und das ist eine sehr, sehr langwierige und mühsame Geschichte, ne? Und das heißt, wenn man jetzt eben so solche Crash-Diäten macht, wo man sich wirklich an den Rande dessen bringt, was man überhaupt aushält und immer so komplett blemblem durch die Gegend rennt, weil das Hirn keine Kohlenhydrate hat, mit denen es arbeiten kann, dann ist das für den Körper eine ganz, ganz, ganz böse Sache. Es gibt auch kaum einen Mediziner, der Nulldiät irgendwie raten würde. Das ist nur in extremen Ausnahmefällen, wenn zum Beispiel Leute, weiß ich nicht, die haben 300 Kilogramm und die wollen in einer vernünftigen Zeit was abspecken, sage ich jetzt einmal, dann setzt man die auf Nulldiät und gibt halt vielleicht nur ein bisschen Proteine dazu, Mineralstoffe, ein Spurenelement und sehr viel Wasser und lässt sozusagen wirklich nur den Körperspeicher verdauen.
Also ich habe keine Muskel abgebaut, ich war immer brav beim Muskeltraining und ganz viel getrunken. HCG ist ja jetzt nicht 0,0, also HCG ist zwar schon krass. Sag du doch mal, um es mit deinem Buchtitel zu sagen, mach das. Also, was sollen wir machen, damit wir dünn durchs Jahr kommen?
Ich zitiere mich jetzt nochmal, mäßig, aber regelmäßig. Wann immer man eben so einen Vorsatz hat, der unrealistisch ist, wird man sowieso dran scheitern. Und man sieht ja über die Jahrzehnte, wenn ich jetzt mir anschaue, was, sagen wir, in den letzten 40, 50 Jahren passiert ist, da gibt's ja ganz viele Untersuchungen, die Menschen in Europa immer dicker geworden. Und es gab ganz viele Fitnesswellen, es gab das Aerobics und es gab das Jogging und dann gab's das Inline-Skaten und weiß der Kuckuck, was es alles gegeben hat. Und es hat aber alles nichts geholfen. Die Menschen haben trotzdem zugenommen, weil, also ich nenne das immer den Sog der Gesellschaft. Der Sog der Gesellschaft ist halt leider in die Richtung, dass wir im Supermarkt dazu verführt werden, hochkalorische Dinge zu kaufen, die wir eigentlich gar nicht kaufen wollten. Oder beim Imbissstand irgendwelche Dinge zu essen, die wir gar nicht essen wollten, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wird uns ja immer mehr an Bewegung abgenommen. Also ich meine, nehmen wir diese Treppe. Es gibt in Wien gibt's eine super Rolltreppe vom Westbahnhof, die ist sehr, sehr lang, also die ist sicherlich 100 Meter lang. Und es gibt daneben eine Treppe. Und die Leute stehen ganz brav bei der Rolltreppe an und warten geduldig in Dreierreihen, dass sie da die Rolltreppe raufgezogen werden. Und die Treppe daneben ist komplett leer. Und das ist zum Beispiel einer von meinen Vorsätzen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich auch rank und schlank bin, aber ich kann doch über die letzten Jahrzehnte mein Gewicht halbwegs halten, weil ich eben die Bewegung in den Alltag integriere. Zum Beispiel, ich fahre eigentlich nie mit dem Aufzug. Außer ich komme jetzt vom Einkaufen und habe eine IKEA-Tasche voll mit Lebensmitteln eingekauft. Aber ich nehme immer die Treppe und da habe ich mir auch für mich ausgerechnet, wenn ich dreimal am Tag in den vierten Stock gehe, dann summiert sich das im Laufe eines Jahres auf 1 Kilogramm Fett als winzige Maßnahme. Mhm. Und das ist etwas, ich fahre auch in Wien prinzipiell mit dem Rad. Es ist hier eigentlich vom Radnetz, es wird zwar immer geschimpft von den Radfahrern, aber ich finde es eigentlich sehr, sehr gut im Vergleich mit anderen Städten. Ich fahre das ganze Jahr über, auch wenn es schneit, da schauen mich die Autofahrer dann immer ein bisschen komisch an, wenn ich bei Neuschnee fahre. Aber ich mache meine Fahrten eigentlich immer mit dem Rad und das ist sozusagen meine Aktivität und das halte ich aber das ganze Jahr über durch. Und das ist so eben das Zünglein an der Waage. Das sind eben diese paar Prozent, die ich mir da rausquetsche, damit ich dann zumindest mein Gewicht halten kann. Und so ist es letztlich. Also ich rate davon ab, zu sagen, man macht Sport, also außer man macht's gerne. Aber wenn man jetzt so ein bisschen ein Sportmuffel ist, sollte man es nicht Sport nennen, sondern Aktivität. Weil zum Beispiel auch, wenn ich zwei Stationen früher aussteig bei der Straßenbahn und zu Fuß gehe, ist das ja auch etwas, was sich zusammenleppert. Also Kleinvieh macht auch Mist. Und, mhm. und diese kleinen vielen Dinge im Alltag, Treppensteigen, Fahrradfahren, ein bisschen früher aussteigen und zu Fuß gehen, das macht in Summe mehr, als man denkt aus. Man muss es nur halt wirklich kontinuierlich durchziehen. Und auf der anderen Seite dann eben, also so jetzt auf der Input-Seite, muss man halt schauen, was, wenn man jetzt wirklich versucht, weniger zu essen, bin ich auch so ein, also ich mag keine so Ersatzreligionen, wo man sagt, du darfst jetzt nur das essen, um Gottes Willen, du hast das gegessen. Das ist alles Blödsinn, weil es kommt ja nur auf die negative Energiebilanz an und das kann man machen, wie man will. Man kann Low Carb machen, wenn man möchte, oder Low Fat oder was auch immer, oder HCG, oder frisst die Hälfte oder frisst zwei Drittel, oder ich sag, ich esse das, was ich immer esse, aber ich esse von allem ein bisschen weniger jetzt, oder ich esse nicht bis zum Anschlag und noch drüber hinaus zum Mittag, weil es mir so gut schmeckt, sondern so der asiatische Ansatz, wenn man sagt, ich höre zu essen auf, wenn ich noch nicht ganz satt bin. Und das versuche ich dann aber wirklich durchzuhalten. Und der Witz an der Sache ist ja, dass in dem Moment, wo man eine Diät beendet und man wieder in der positiven Energiebilanz ist, nimmt man ja wieder schleichend zu. Und dann hat man ein paar Monate später oder ein paar Jahre später wieder dasselbe und biegt das dann wieder runter und nimmt wieder ab. Und ideal wäre ja, dass man sagt, ich entscheide mich jetzt dafür, das so zu machen. Also Maßnahmen, die ich wirklich umsetzen kann und in den Alltag integrieren kann. Also eine Lebensumstellung. Und dabei bleibe ich. Und das ist natürlich sehr schwer, deswegen gelingt das wenigen Leuten. Und wir haben das vorher angesprochen, wir leben in einer irrsinnig schnelllebigen Zeit Und heutzutage muss ja alles total schnell passieren. Also ich meine, der Ausbund an Blödsinnigkeit ist diese 24-Stunden-Diät. Die war mal da, ist propagiert worden vor ein paar Jahren. Weil da geht es ja wirklich nur darum, dass man Wasser und Kohlenhydrate verliert und man ist dann froh, dass die Waage weniger zeigt, aber man nimmt kein Gramm Fett ab dabei. Also sowas, solche Schnellschüsse sollte man unbedingt vermeiden.
Was mit 16 zu 8? Zu 8
also, also quasi Dinner-Canceling oder so. Ja, das ist zum Beispiel, ich mache das gerne, quasi Dinner-Canceling oder so. Aber eben, ich versuche das auch nicht religiös zu machen. Also
Intervallfasten, ne, nennt man
das. Ja, genau. Ich nehme mir vor, zum Beispiel jetzt, gut, über die Feiertage habe ich ein bisschen viel gegessen, mehr als ich eigentlich wollte. Und jetzt versuche ich im neuen Jahr vielleicht schon einmal ein bisschen intensiver etwa, also ein bisschen weniger zu essen. Und dann schaue ich, dass ich möglichst oft in der Woche dass ich, sagen wir, möglichst 16 Stunden nichts esse. Und esse um 16 Uhr das letzte Mal was. Und wenn ich es aber an dem Tag nicht schaffe, weil ich zum Beispiel anfällig drauf bin, wenn ich Stress habe, dann wäre ich sehr, sehr hungrig und halte das nicht aus. Dann esse ich halt an dem Tag was und versuche es am nächsten Tag, man hält das halt auch nicht immer durch, diesen Vorsatz.
Also ich war ja in Kärnten am Berg und da habe ich Erdäpfel und Topfen gegessen.
Das ist sehr gut.
Ja, 3 Wochen lang, mit anderen Worten eine Meierkur, mit Ärzten, die natürlich überzeugt sind davon. Und noch ein bisschen Topfen und zum Schluss, also Quark für alle Deutschen. Und ich fand das toll, auch diese Bauchmassagen und so. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, was ich nämlich rübergerettet habe, weil du sagst mäßig und aber dauerhaft, ne? Dieses 35 Mal kauen oder 40 Mal oder 30 Mal, auf jeden Fall nicht 12 Mal. Und seitdem kaue ich 30 bis 40 Mal jeden Bissen, damit der Speichel, der ja einen Sinn hat im Körper, zur Vorverdauung ja dient, mal seinen Job machen kann und das Essen schon vorverdaut in den Magen gelangt, nicht riesengroß. Und ich trinke auch nie was zum Essen, weil sonst nämlich die ganze Magensäure, die ja auch einen Sinn hat, das Essen gar nicht so richtig zersetzen kann. Und dann kommt es wiederum in der dritten Station, nämlich den Darm an, viel zu groß und unzersetzt. Und das würde ja keinen Sinn machen. Und das habe ich mir zum Beispiel behalten. Mhm. Ich trinke nichts zum Essen, erst vorher oder danach. Und ich kaue wie eine Irre. Mhm. Findest du das jetzt gut?
Ja, sicher, weil das ist ja so, geht ja in Richtung Achtsamkeit eigentlich.
Yeah.
Und wenn man, der Witz ist ja der, dass wir teilweise eben verlernt haben, auf den Körper zu hören, was wir eigentlich, also dass wir mehr Bewegung bräuchten. Mm. Wir sind ja sozusagen total denaturiert, dadurch, dass, ist so, dass es Dinge gibt, wir haben ja praktisch noch einen Steinzeitkörper. Das ist ja wirklich so, weil das Problem, warum man eben so schwer abnimmt, ist ja, dass der Körper die Energiereserven vehement zurückhält, indem er den Grundumsatz drosselt. Mhm. Das ist ja auch der Grund, also ich meine, es gibt da, ich zitiere immer den Gerd Fröbe, der so schön gesagt hat, das Erste, was man bei einer Diät verliert, ist die gute Laune.
Na, weil, der war aber dick, ne?
Ja, weil er wahrscheinlich
auch
weil
Helmut Kohl gesagt,
weil er die gute Laune verloren hat. Aber die Sache ist eben die, dass der Körper vehement seine Energiereserven verteidigt, weil der weiß ja nicht, dass das ein nicht bedrohlicher Zustand ist heutzutage. Wir haben ja überall den Eiskasten und den Supermarkt ums Eck, aber das weiß der Körper nicht. Und für die Gene ist, wenn man jetzt ganz stark reduziert, also ist das immer ein Alarmzeichen. Ne? Und wenn man jetzt versucht, sich das alles mehr bewusst zu machen, wenn das Kauen gehört dazu, dass man spürt, ich habe jetzt einen leichten Hunger, aber ich bin jetzt eigentlich auch schon satt. Oft isst man so schnell, dass man diesen Punkt, wo man satt ist, schon längst überfahren hat. Und dann isst man ja eigentlich nur, weil es einem gut schmeckt und nicht mehr, weil man hungrig ist. Ne? Und wenn man jetzt bewusst isst und viel kaut, dann hilft man auch wieder diese Achtsamkeit in Bezug aufs Essen und auf Bewegung zu bekommen, die uns einfach abhanden gekommen ist. Also, oder ein kleines Beispiel jetzt, was ich ein bisschen mit Sorge sehe, sind bei uns diese E-Scooter, weil das schaut nach wenig aus. Aber wenn jetzt die Leute zum Beispiel anfangen, statt dass sie zu Fuß gehen, nur mit dem E-Scooter zu fahren, dann ist ja das nächste, quasi der nächste schleichende Dickmacher, weil wir uns dann überhaupt nicht mehr bewegen, ne? Und diese Initiativen, diese 10.000 Schritte, was immer propagiert wird, das haben wir heutzutage schon lang nicht mehr, weil wir ja, also die Gesellschaft, so die Menschen machen alles motorisiert, die fahren überall mit dem Auto hin, die fahren dann mit dem Auto ins Fitnesscenter und mit der Rolltreppe in den dritten Stock und dann stellen sie sich eine halbe Stunde aufs Laufband. Und das ist ja total verrückt eigentlich, ne? Weil man die Bewegung ja, also in Wien gibt es da so eine Kette von Fitness, ja, so ein Fitnessinstitut, und die haben so große Panoramafenster und das schaut so verrückt aus, wenn man da vorbeifährt und da stehen dann 40 Leute auf einem Laufband und laufen und bewegen sich nicht vom Fleck oder fahren am Rad und bewegen sich nicht vom Fleck, und ich fahre dann mit dem Rad vorbei und denke mir, das ist eigentlich total verrückt, ne? Weil warum fahren die, warum fahren die in Wien nicht mit dem Rad? Dann würden sie sich das dort ersparen, weil ich komme sicherlich am Tag auch auf 20 Minuten im Schnitt, eben Weg zur Arbeit und zurück, und das würde man sich ersparen, im Fitnesscenter dann im Hamsterrad zu fahren, wenn man das ein bisschen in den Alltag integrieren würde. Und das sind eben so kleine Dinge, wo man versuchen kann, auf beiden Seiten bei Input und Output eben ein bisschen was dauerhaft anzusetzen und sich das dann eben fürs spätere Leben auch zu behalten.
Also macht das auf jeden Fall. Und wenn ihr das macht, dann habt ihr so ein Body wie der auf dem Cover von dem Buch. Ist das deiner, Martin?
Leider nicht. Also vielleicht vor 30 Jahren oder vor 35 hätte das gepasst, aber inzwischen habe ich eher weniger Waschbrettbauch und mehr Waschbärbauch, muss ich leider sagen.
Magdalena, du hast jetzt die Aufgabe, bevor die jetzt alle weg sind und googeln, sag du uns, wie wir uns die Taschen voll machen können.
Eigentlich ziemlich ähnlich. Es gibt zwei große Hebel. Das eine sind die Einnahmen, das andere sind die Ausgaben. Und wenn wir die erstmal überhaupt in den Blick nehmen und ernst nehmen, dann ist schon mal viel gewonnen. Und wenn man dann ganz kleine Veränderungen macht, also sich, weiß ich nicht, ein bisschen was dazu verdient in einem Nebenjob, ein paar Mal seine Wohnung entrümpelt, ein paar Sachen verkauft, dann hat man erstens eine aufgeräumtere, angenehmere Wohnung, zweitens ein bisschen Geld. Und dann kann man überlegen, wie gibt man das aus? Also gehe ich in den nächsten Klamottenladen und gebe es für einen Pulli aus, den ich dann vielleicht viermal anziehe und der ansonsten im Schrank verstaubt? Oder gebe ich mein Geld in mein Depot und kaufe mir davon Aktien oder Fonds, wo mein Geld dann im Idealfall nicht ein verstaubter Pulli wird am Ende, der wegfliegt und damit ist mein Geld auch weg, sondern mein Geld wird vielleicht ein bisschen mehr mit Glück und der richtigen Anlagestrategie.
Also wir sind mittendrin in Miss Money, was schlaue Mädchen über Geld wissen sollten. Das gilt, wenn ich jetzt gerade richtig zugehört habe, auch schon für schlaue Jungs dann auch. Und
absolut, es sind immer, natürlich sind die Wahrheiten bleiben unverändert. Ich habe nur ein anderes Publikum in den Blick genommen mit meinem Buch, als ja üblicherweise angesprochen wird von Finanzratgebern, weil ich festgestellt habe, wenn ich mich mit den Frauen in meinem Umfeld unterhalte, dass viele zwar sehr genau wissen, sie müssten was für ihre Altersvorsorge tun oder sie müssten auch für die für ihre Kinder schon was ansparen oder sie sollten vielleicht weniger ausgeben, und trotzdem hält sie etwas davon ab, die richtigen Schritte zu gehen, und das nur mit sehr, sehr viel Mühe möglich. Und ironischerweise haben alle meine Freundinnen Mädchen, also Töchter. Und ich habe gedacht, dass ich mir, also ich wünsche mir sehr, dass es für die nächste Generation Frauen nicht so eine Hürde ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und deswegen habe ich ein Buch geschrieben, das schon junge Mädchen anspricht und ihnen zeigt, auch ein bisschen wie das, was Martin gesagt hat, Physik ist kein trockenes, fernes Thema. Genauso ist es mit Finanzen. Das ist das, was uns jeden Tag beschäftigt, zumindest in einer kapitalistischen Gesellschaft. Und es ist völlig normal, damit umzugehen. Und jede und jeder kann sich das zutrauen. Und deswegen sind das auch keine furchtbar komplizierten Sachen, die ich da erkläre, wenn sogar Kinder das verstehen können.
Geh doch nochmal mit uns. So wie Martin das ja auch gemacht hat, dass sogar ich es verstanden habe. Und wenn das für Kinder ist, dann verstehe ich es erst recht. Karin ist ja sowieso die Business-Power-Frau, die versteht es sowieso. Wobei, aha, auch du freust dich jetzt wahrscheinlich, wenn du noch Finanzierungstipps bekommst, ne?
Also ich bin 13, was mein finanzielles Verständnis betrifft. Ich höre mit großem Interesse zu, Magdalena.
Sehr schön, das freut mich.
Vor allen Dingen, weil Karin ja auch, wie viele andere Solo-Selbstständige, Corona gebeutelt war und
total, ist. Total.
Wir lauschen. Miss Money.
Stichwort Corona. Da haben wir gesehen, wie wichtig es ist, dass Menschen einen Notgroschen haben und wie viele diesen Notgroschen nicht hatten, weil sie vielleicht darauf keinen Wert gelegt haben oder aber auch sehr wahrscheinlich und auch sehr verbreitet überhaupt nicht die Möglichkeiten und die Einkünfte hatten, so einen Notgroschen anzulegen. Und in meinem Buch gehe ich eben von der Frage aus, wofür brauchen wir denn Geld im Leben, für welche Ziele? Und dann gibt es also eben sehr individuelle Ziele. Ich möchte studieren oder ich möchte einen Führerschein machen und mir ein Auto kaufen oder ich möchte eine Reise machen. Ich möchte irgendwann ein Start-up gründen, was auch immer. Aber dann gibt es eben auch solche Ziele, die wir alle gemeinsam haben sollten. Und das ist zum Beispiel so ein Notgroschen. Und ausgehend von dieser Frage, also wofür brauche ich im Leben Geld und wie viel Geld und wann brauche ich dieses Geld, möchte ich eben vermitteln, welche Möglichkeiten Menschen haben, dahin zu kommen. Und das habe ich gerade schon mal kurz angesprochen. Also sparen, weniger Geld ausgeben ist eine Möglichkeit. Da gibt es verschiedene Methoden, die einem das ein bisschen erleichtern. Auch hier kann ich mich wieder auf Martin beziehen. Lieber kleine Schritte und die dafür regelmäßig gehen. Also es macht einen riesen Unterschied, ob ich mir einmal wirklich was abspare vom Mund und das dann vielleicht ein paar Wochen liegen lasse, aber dann doch irgendwann so frustriert bin, dass ich es doch wieder ausgebe, versus ich mache mir einen Plan und ich automatisiere mein Sparen mit einer vernünftigen Sparrate und lerne so die Gewohnheit des Sparens. Und das kann mit ganz kleinen Beträgen anfangen und dann kann man gucken, so viel, wie ich im Moment sparen kann, das, was ich nicht ausgebe, zum Leben brauche, in meinem Beispiel sind es ja Kinder, was ich nicht mit meinen Freundinnen verjubel von meinem Taschengeld, wie viel bleibt da übrig, wie viel kann ich sparen? Und dann stehe ich sozusagen vor der Möglichkeit, wenn ich merke, ich möchte meine Sparrate erhöhen, um meinem Ziel näher zu kommen, entweder mehr Geld verdienen oder weniger Geld ausgeben. Und was ich eben so, ich finde es sehr, sehr empowernd zu merken, dass eigentlich jede und jeder kleine Ideen entwickeln kann, um mehr Geld zu verdienen. Also bei Erwachsenen ist das ein Nebenjob oder bei Kindern sind das eben Schülerjobs, in denen man durchaus auch wertvolle Erfahrungen sammeln kann für seinen eigentlichen Berufsweg. Und weniger auszugeben, das ist ja nicht nur fürs Portemonnaie gut, sondern auch für die Umwelt, wenn wir alle den Konsum ein bisschen zurückschrauben. Und das sind so ja die großen Hebel, mit denen man einem Sparziel näher kommen kann. Und die Königs- und Königinnendisziplin wäre dann natürlich das investieren, denn nur so kann man tatsächlich ein sehr großes Vermögen aufbauen, wenn man das möchte. Und auch das erkläre ich in meinem Buch schon für Kinder verständlich, die grundsätzlichen Prinzipien des Investierens und die paar goldenen Regeln, die es gibt, auf die man achten sollte.
Das erinnert mich daran, dass ich mit 10, glaube ich, auf dem Fechenheimer Friedhof vor der Schule, also um 7 Uhr, Kastanien gesammelt habe. Und da gab es für einen Zentner 10 Mark. So, und die wurden dann verfüttert, diese Kastanien, an Schweine oder so. Die habe ich dann mal so einem Bauern abgeliefert. Wie ich die 50 Kilo jetzt dahin gebracht habe, weiß ich gar nicht. Aber so ging's los. Und dann, ich habe schon immer gern gesungen. Und dann hat mein Vater gesagt, der Jazzmusiker war, die suchen Kinder im Kinderchor, du Lust, da gehen wir jetzt hin in die Oper. Und da habe ich da angefangen, für 5 Euro die Generalprobe, 3 Euro die Probe und 10 Euro Mark, die Aufführung. Und das hat man aber nur einmal im Jahr ausgezahlt bekommen, dann waren das halt 200 Mark und dann war ich natürlich Queen of the Night für meine Verhältnisse. Und das sind natürlich so tolle Erfahrungen, die weiß ich ja bis heute noch, ich weiß, wie sich das angefühlt hat, was das für ein, ja, was das für ein erhabenes und tolles Gefühl auch war. Ich habe jetzt was gemacht und das ist jetzt das Ergebnis. Und das ist toll, wenn Kinder nicht nur Taschengeld kriegen, sondern sich überlegen, ja, Moment, wenn halt alle ihren Keller voll haben, dann gehe ich vielleicht mal dahin und sage, darf ich das haben und verkaufe es auf dem Flohmarkt oder so.
Ja, richtig. Es geht darum, sich wirksam zu fühlen, glaube ich.
Genau, nicht, das ist ein tolles
Nicht dazustehen und zu denken, ich hätte so gerne dies und das, aber es ist ja nur so und so viel Taschengeld, ich kann nichts machen. Sondern es gibt durchaus Wege, wie man selber was daran ändern kann an der Situation.
Ja. So viele Wege, ob das Nachhilfe ist oder ob für Apotheken irgendwas von A nach B mit dem Rad fahren oder I don't know. Also ich mache das gerne in den Workshops, diese Frage, womit hast du als Kind dein erstes Geld verdient? Und dann werden alle, dann siehst du das Strahlen, ne, auf dem Gesicht. Und dann geht ja jeder nach vorne und hängt seinen Zettel dahin und dann kommen die tollen Stories. Und das hat immer sehr viel mit dem Menschen jetzt noch zu tun. Was wir damals sozusagen gepflanzt haben, das ernten wir heute noch.
Ja. Diese Parallelität von unseren beiden Themen so schön mit der Bilanz. Weil das ist das eine und das zweite, ich weiß jetzt nicht, da gab es mal in Deutschland so eine Sendung mit so einem Schuldnerberater, das habe ich mal, mein Gott, vor Jahren ein paar Mal gesehen. Und da war es ja immer so, dass das ein fixer Bestandteil war, dass einmal aufgelistet wird, was alles ausgegeben wird und eingenommen wird. Und im Prinzip ist das, um zu schauen, okay, ich habe eigentlich ständig eine negative Geldbilanz und deswegen ist kein Wunder, dass ich immer pleite bin. Und beim Zu- und Abnehmen ist es ja eigentlich ganz genauso. Also wenn man mal schaut, was man über den Tag so ist, also ich bin jetzt kein Fan davon, dass man das alles immer großartig mit so Apps ausrechnet und so, aber es kann natürlich schon mal helfen zu schauen, wo ist vielleicht ein großer Brocken, also zum Beispiel viele Leute vergessen auf die Getränke, zum Beispiel den Alkohol, also man kann sich aus den Statistiken, aus den OECD-Statistiken ausrechnen, dass in Deutschland 7%, also des täglichen Tagesbedarfs in Form von Alkohol konsumiert werden.
Halleluja. Das ist,
ich muss dazu sagen, in Österreich sind sogar 9%. Das ist eine der wenigen Statistiken, wo Österreich vor Deutschland ist. dummerweise. Aber wenn man sich das jetzt mal durchdenkt, nicht? Also wenn ich jetzt sozusagen von heute auf morgen auf Alkohol verzichten würde, also ich bin jetzt sozusagen ein Durchschnittsmensch bei diesen 7%, dann würde das hochgerechnet im Jahr eben ungefähr 7 Kilo ausmachen, Fett, wenn ich sonst an meinem Leben nichts ändere. Also da sieht man, dass eigentlich bei so kleineren Dingen, wie viel Spielraum da drinnen ist oder was das auf längere Sicht macht. Ne? Und beim Geld ist es eben genauso. Deswegen finde ich diese Parallelität von diesen Bilanzen, das finde ich sehr schön, muss ich sagen.
Absolut. Und es geht ja auch um Gewohnheiten. Ja, wir Menschen sind einfach Gewohnheitstiere. Und ich glaube, man neigt vielleicht auch dazu, sich da manchmal so ein bisschen selber zu belügen, weil es eben nicht so einfach ist, Gewohnheiten zu ändern. Und wenn wir aber schwarz auf weiß sehen, wofür wir, also was wir essen, was wir trinken oder wofür wir unser Geld ausgeben, jeden einzelnen Tag und wirklich einfach alles aufschreiben über einen gewissen Zeitraum, dann ist die Überzeugungskraft dessen, was wir da schwarz auf weiß vor uns sehen, so enorm groß, dass es auch viel, viel leichter fällt, neue Wege einzuschlagen und Dinge wegzulassen oder durch bessere Sachen zu ersetzen.
Einfach. Ja, genau. Also ich finde solche Auflist, so ein plakatives Sichtbarmachen von Dingen, das finde ich so erhellend, weil da oft Dinge, es werden einem Dinge bewusst, die man ohne Statistik oder ohne Aufschreiben überhaupt nicht mitbekommen würde. Ne?
Richtig, ja. Und auch da sind wir auch wieder beim Thema, was wir vorhin schon hatten, mit den Zielen. Ja, wenn ich mir genauso wie den Ist-Zustand dann aufschreibe, wo die Reise hingehen soll, was mein Sparziel ist, wie viel ich dafür jeden Monat zurücklegen muss und dann auch notiere, habe ich das erreicht oder nicht, vielleicht sogar, wie du gesagt hast, Karin, in Vertrag mit mir selber schließe und sage, wenn ich das nicht schaffe, was ich dann stattdessen mache, dann ist eben die Motivation noch mal größer, tatsächlich einen Schritt vor den anderen zu setzen.
Weil du dann in der Selbstermächtigung bist und auf jeden Fall was machst, was auch immer.
Richtig.
Und ich finde diese Kraftformel immer so toll. Also ihr kennt ja diese Alliteration Kraft, also K wie klar, R wie realistisch, ne? A wie attraktiv und so weiter. Und wenn du dein Ziel mal checkst nach dieser Kraftformel, dann steigen bei mir jedenfalls im Coaching fast alle bei dem A aus. Also ist sein Ziel klar formuliert, sind fast noch alle am Start. Ne? Das wäre dann irgendwie, ich will 3 Kilo in einem Monat abnehmen zum Beispiel, ne?
Das wäre viel, ja.
Ja, aber ist es realistisch, gerade noch so zu erreichen, indem es bleibt? Also erreichen kannst du es eh auch in einer Woche, aber dann nimmst du halt 4 zu, ne? Mhm. Also ist es realistisch und jetzt kommt's halt, ist es attraktiv für mich, ne? Und da scheitern ja die meisten, weil die ja gar nicht sagen, ich will 3 Kilo abnehmen, sondern die sagen, ich will 3-mal die Woche zum Sport gehen. Mhm. Ist es realistisch? Ja, du kannst dir die Zeit nehmen. Ist es attraktiv? Nein. Weil sie nämlich nicht 3-mal zum Sport wollen, sondern sie wollen 3 Kilo abnehmen.
Ja.
Und dann ist das Ziel halt falsch. Ne? Mhm. Und wenn man das nach Kraft checkt und dann ist es irgendwo, F wäre dann übrigens, ist es irgendwo fixiert, also steht es irgendwo, was ihr oft gesagt habt, ne, mit diesen Listen, also steht das jetzt irgendwo, was du da willst und hast du das T terminiert? Also bis wann denn überhaupt? Also bis zum 30. Juni ist ja was anderes, ne? Als bis zum 10. Januar oder so. Wenn man das so abcheckt, sein Ziel, dann weiß man ja schon, okay, also mit dem Ziel komme ich ja gar nicht weit. Und deswegen landen ja auch ganz viele, nachdem sie am 1. noch sich zugeprostet haben mit, im Januar nehme ich 4 Kilo ab, am 6. Januar dann abends um 11 mit der Tiramisu vom Kühlschrank auf dem Fußboden sitzen und sagen, komm, jetzt ist auch egal. Weil das Ziel halt blöd war.
Das war jetzt die Kraftformel von Karin Kuschick, die Kraftformel vom Physiker, die gibt's gleich. Ich habe sie vor mir, meine Physiklehrerin. Sie war furchtbar. Ich habe aber jetzt auch vor mir das Bild von einem Physiker, der uns immer mehr ans Herz gewachsen ist und der sie jetzt raushaut. Die Kraftformel für Physik.
Die Kraftformel für Physik?
Oder die Kraftformel der Physik, was weiß ich.
Na, das wäre,
hau sie raus.
Das ist jetzt ein bisschen eine Themaverfehlung, aber das wäre natürlich, die Kraftformel ist, Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Und das ist das zweite newtonsche Gesetz, dass der Sir Isaac Newton 1686 publiziert hat, in dem wahrscheinlich wichtigsten naturwissenschaftlichen Buch aller Zeiten. Also das Prinzipia, das ist die Kraftformel der Physik.
Ich wollte Martin Apolin auch nur rehabilitieren, weil er sich vorhin dazu bekannt hat, Peter Zwegert geschaut zu haben, den Schuldenberater.
So hieß der.
Genau, ja.
Trash-TV vom Feinsten.
Also das war, ich habe das irgendwann mal geschaut, wie ich in Deutschland war, weil in Österreich schaue ich A, ganz wenig fern Und B, kein deutsches Fernsehen, da schaue ich dann doch eher die österreichischen. Aber da war ich mal irgendwo in Deutschland. Ich glaube, das war, ich habe mal mein Schulbuch in Deutschland vorgestellt auf so eine Art Tour durch Deutschland. Und da habe ich dann am Abend im Hotel gern solche Sachen geschaut. Aber was mir gefallen hat, war eben diese Auflistung. Was brauchen die für Geld jeden Tag, also jeden Monat? Und dass die nie auf die Idee gekommen sind, mal aufzulisten, was sie eigentlich an finanziellen Bedürfnissen haben. Und dann haben sie natürlich immer mit den Ohren gewackelt, wenn sie draufgekommen sind. Sie brauchen jeden Monat 1000 Euro mehr, als sie eigentlich einnehmen. Das habe ich einen schönen Ansatz gefunden. Ja.
Magdalena, weil wir das vorhin mal so flapsig nebenbei erwähnt haben mit deinem Theaterblog.
Ja.
Und dem Studium der allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft, Germanistik und französischer Philologie in Berlin und Lausanne. Wie bist du dann dazu gekommen, ein Buch über Sparen zu schreiben oder über Geld?
Hat offensichtlich erstmal nichts miteinander zu tun. Aber wir haben es schon gesagt, es ist ein sehr lebensnahes Thema. Und mit Mitte 20 war ich verlobt und mein Verlobter hat mir kurz vor der Hochzeit einen Ehevertrag vorgelegt. Und ich konnte nur zu dem Zeitpunkt nur ahnen, dass mit diesem Ehevertrag irgendwas nicht stimmt. Genau verstanden habe ich es nicht, weil ich einfach überhaupt nichts über meine privaten Finanzen wusste. Ich war noch Studentin, wurde von meiner Mutter und meinem Verlobten finanziert. Und habe mir erstmal soweit keine Sorgen gemacht, bis dieser Ehevertrag kam. Und dann musste ich eben erst in wahnsinnig kurzer Zeit mich belesen, mich informieren und habe dann letztendlich verstanden, dass ich mit diesem Vertrag in eine absolute Abhängigkeit geraten würde. Und das war für mich ausschlaggebend. Da habe ich zum ersten Mal verstanden, was meine Mutter damit immer meinte, wenn sie zu mir gesagt hat, als Frau musst du unabhängig sein. Ich habe verstanden, wie bitter diese Wahrheit sein kann und habe aber gleichzeitig, das ist das Positive, die Faszination für dieses Thema Finanzen aufgepickt, habe den Mann dann zurückgelassen und habe das Finanzthema mitgenommen und bin da immer tiefer eingestiegen, bin zu Workshops gefahren, habe mit Finanzberaterinnen gesprochen, habe unheimlich viel gelesen, gehört, gesehen und so meine Expertise im Grunde im Selbststudium erworben. Und der zweite Teil der Geschichte, den habe ich vorhin schon kurz erzählt, dass ich einfach den Wunsch habe, dass für andere Frauen auch dieses Empowerment erfahren, was ich erfahren habe durch meine eigene finanzielle Bildung. Und dass andere Frauen auch die Möglichkeit haben, in der Weise ihr Leben zu gestalten, wie ich es kann, seit ich mit Geld umgehen kann und seit ich sozusagen finanziell mündig bin. Und ich denke, der größte Hebel sind da eben die ganz jungen Mädchen, weil die vielleicht noch sehr offen sind für dieses Thema, für das Frauen, die eben schon öfter vielleicht die Erfahrung gemacht haben, dass sie sich nicht angesprochen fühlen von Finanzprodukten oder von finanziellen Bildungsangeboten, vielleicht sozusagen eine größere Hürde haben. Und deswegen beziehe ich mich da auf die jungen Frauen und möchte denen diese Freiheit ermöglichen, die ich erfahren habe, seit ich mich um meine Finanzen kümmere.
Das ist ja das, was ich an diesem Podcast liebe. Da kommen ja immer Geschichten bei raus, die du nirgendwo findest, die du nirgendwo vorher gehört hast. Das ist ja überragend. Das, was für ein Arsch, das schneide ich dann raus. Ja, guck mal, wofür Männer gut sein können.
Und ich glaube eben auch keinen Einzelfall. Ich glaube, dass es viele solcher Geschichten gibt. Und gerade deswegen ist es auch nochmal wichtiger, dass Frauen sich mit ihren Finanzen auseinandersetzen.
Ein Ehevertrag, Achtung, ich zitiere jetzt nochmal einen von den 50 Sätzen, auf die wir gleich kommen. Das sagt, glaube ich, mehr über ihn aus als über dich. Leicht abgewandelt.
Ja, obwohl auch immer zwei dazugehören. Und Definitiv liegt es in meiner Verantwortung, dass ich mich bis dahin nicht um meine Finanzen gekümmert habe. Es ist sicher auch was Gesellschaftliches. Also in der Schule zum Beispiel bin ich mit dem Thema überhaupt nicht in Berührung gekommen. Wir hatten zwar Unterricht, der hieß Arbeit, Wirtschaft, Technik oder auch ein anderes Fach, das hieß Sozialkunde. Aber über Geld habe ich in der Schule nichts gelernt. Und das hat mich auch nie interessiert bis zu diesem Zeitpunkt.
Ja, Hauptsache wir lernen irgendwas in Physik, was wir nie brauchen.
Also ich war immer super im Ausgeben. Immer besser als im Einnehmen.
Martin, du hättest jetzt ruhig mal Einspruch erheben können. Vielleicht hätte ich dich als Physiklehrer haben müssen.
Also ich auf jeden Fall, dann hätte vielleicht. Ich nicht abgewählt.
Ich auch.
Das Traurige ist ja, also das muss ich jetzt ein bisschen so off-topic sagen, aber das ist ja in Deutschland eigentlich ein hausgemachtes Problem mit diesen Leistungskursen. Weil in Deutschland so die Philosophie ist, ich züchte jetzt im Physikunterricht zukünftige Physikstudentinnen und Studenten heran. Und wenn man sich die Statistik anschaut, dann ist es so, dass ungefähr nur 2% der Abiturientinnen und Abiturienten später mal Physik studieren. Und wenn ich jetzt den Unterricht an diesen 2% aufhänge, dann erzeuge ich nenne das immer einen Kollateralschaden von 98%. Und das ist das leider, was in Deutschland passiert. In Österreich ist das ein bisschen anders, weil da gibt es keinen Leistungskurs. Und für mich ist es so, dass ich meinen Physikunterricht immer, ich habe als Zielgruppe immer alle Schülerinnen und Schüler, die ich natürlich nicht bekomme, aber das ist mein Anspruch. Ich suche mir nicht die 2% heraus, die später vielleicht mal das studieren. Und dadurch kriegt man ein viel, viel größere Menge. Und ich muss sagen, es ist eigentlich sehr schön. Also zum Beispiel, ich habe jetzt eine Klasse, mit denen ich mir sehr schwer getan habe zu Beginn. Aber die schicken mir jetzt immer so Dinge, die sie auf TikTok sehen, das ja eine ziemliche Seuche ist, und fragen mich dann, funktioniert das wirklich? Und wir machen da abseits des Physikunterrichts so viel Physik, weil ich eben meistens sage, nein, das ist ein Fake und erkläre das kurz. Oder hin und wieder ist tatsächlich ein realer physikalischer Effekt. Und dann kann man drüber plaudern in der nächsten Stunde. Und so ist es eigentlich, wie es sein sollte, dass man das Interesse holt. Und wenn die später mal dann sagen, 20 Jahre später, ich habe mir jetzt zwar nicht sehr viel gemerkt, aber Physik war echt interessant und ich kaufe mir jetzt ein Physikbuch, dann ist es eigentlich das, was man in der Schule erreichen wollte. Um viel mehr geht's, glaube ich, gar nicht, weil das Faktenwissen ist ja doch sowieso nach 2-3 Jahren komplett auf Null gefahren.
Na, genauso habe ich mir das bei dir auch vorgestellt, dass das lebensnah ist und dass du ja bestimmt da auch so metaphorisch redest, ne? Bildhaft und
total,
alltagsnah einfach.
Ja, genau.
Man es halt auch hören will, weil es bringt ja überhaupt nichts, wenn der Wurm dem Angler schmeckt und nicht dem Fisch.
Genau. Ja? Und es macht ja mir als Lehrer viel mehr Spaß, wenn ich diese alltagsbezogenen Dinge angehe. Mhm. Ja? Und die andere Sache ist die, dass ich sage immer, im richtigen Leben kommen immer zuerst die Fragen und dann die Antworten. Also Kinder fragen einem ja Löcher in den Bauch. Und in der Schule kommen eigentlich immer zuerst die Antworten auf nicht gestellte Fragen. Und das ist ja total unnatürlich. Und killt natürlich auch die Freude am Fach. Und deswegen gehe ich eigentlich fast immer, wenn es möglich ist, von der Frage aus. Ich werfe eine Alltagsfrage in den Raum und dann merken sie, dass sie es nicht beantworten können. Und dann wollen sie die Antwort wissen und dann kann man sozusagen den Stoff nachreichen, indem man die vorher gestellte Frage beantwortet.
Toll. Ich habe mal von Eric Kandel gehört, der immer einen Nobelpreis, glaube ich, gewonnen hat.
Ja, genau.
Ne? Dass seine Mutter, wenn er aus der Schule kam als Kind, immer zu ihm gesagt hat, na, welche Fragen hast du heute gestellt?
Das ist super.
Toll, oder?
Genau, das ist toll. So soll es sein.
Mega.
Ja.
Bevor das jetzt hier in der großen Harmonierunde ausartet, treibe ich jetzt dann mal einen Keil dazwischen. Bei Miss Money. Ja, mal so ein bisschen.
Magdalena soll sich jetzt streiten.
Mal so ein bisschen bohren.
Willst du es doch auch?
Nein, Magdalena schreibt in ihrem Buch, dank starker weiblicher Vorbilder und einer gendergerechten Sprache verleiht es das nötige Selbstvertrauen. Und Bei Karin hören wir gleich im Hörbuch zu Beginn: Gendern, vergesst es.
Na, das würde ich ja so jetzt nicht formulieren. Ich habe gesagt, Gendern vergesse ich. Ich habe keine appellarische Geschichte draus gemacht mit lasst ihr das mal bitte sein, sondern ich habe gesagt, für mich ist es hinderlich. Ich liebe Sprache, ich liebe Wörter. Und für mich ist das wie ein Hürdenlauf. Ich bin aber 100-Meter-Läufer und ich möchte keine Hürden laufen. Es ist anstrengend für mich und ich möchte es gern leicht haben, weil ich gern mit Schwung lese und deswegen auch mit Schwung schreiben will.
Siehst du, es klappt aber noch, das mit dem Provozieren. Ich konnte das früher, konnte ich das richtig gut. Ich habe es mir mittlerweile abgerissen.
Das habe ich jetzt für dich gemacht.
ganz bevor wir dann zu deinem Buch kommen, Magdalena, warum ist das wichtig und wie sieht die gendergerechte Sprache denn im Buch aus? Mit Sternchen?
Also wichtig ist es, damit sich die Mädels auch angesprochen fühlen. Ich habe vorhin so einen Moment gehabt, wo ich schmunzeln musste und genau an diesen Satz, den du gerade zitiert hast, denken musste. Da hast du nämlich gesagt, Christian, irgendwas mit der Frage an den Wissenschaftler unter uns. Und dann hast du gesagt, Karin, du hast dich gerade kurz angesprochen gefühlt. Und dann habe ich gedacht, komisch, ich habe mich gar nicht angesprochen gefühlt, obwohl ich ja auch eine Doktorarbeit schreibe und tatsächlich auch Wissenschaftlerin bin. Und
das ja, weil ich du ja auch nicht dran warst. Ich hatte ja gerade gesprochen und er hat direkt darauf geredet. Also da denkt man, egal was er sagt, dass er auf den oder auf diejenigen spricht, die gerade gesprochen haben.
Ja, genau. Ich habe mich nicht angesprochen gefühlt davon und da steckt einfach meine Wahrnehmung dahinter, gar nicht irgendein Wille oder so. Und tatsächlich berichten auch viele Frauen, dass sie sich von finanziellen Bildungsangeboten nicht angesprochen fühlen, weil die sich in ihrer, also mit ihrer Sprache an Männer, an Investoren, an Anleger, an Sparer richten. Und wenn man aber diesen kleinen Twist macht und von der Sparerin spricht, ist das plötzlich in der Wahrnehmung der Frauen viel relevanter. Sprache macht also meiner Meinung nach, ich bin ja auch Literaturwissenschaftlerin und Germanistin, macht einen riesen Unterschied. Deswegen habe ich das in meinem Buch so umgesetzt. Also Lesbarkeit ist mir auch wichtig. Ich habe es so gemacht, dass ich abgewechselt habe, die weibliche und die männliche Form, aber zugleich darauf und auch darauf hinweise, dass immer beide oder alle Geschlechter gemeint sind. Genau. Aber ich habe zugleich darauf geachtet, eben bewusst bei den Beispielen, dass also so ganz ganz platte Stereotype mal aufzubrechen. Also die Mama geht arbeiten, die Mama gräbt den Garten um und der Papa repariert die Klamotten. Also absolut platt, aber ich glaube auch steht da Tropfen höhlt da den Stein.
Und dann haben wir es beide gleich gemacht übrigens, Magdalena, weil ich habe es auch wenn zum Beispiel eine Ärztin oder wenn zum Beispiel eine Pilotin, habe ich geschrieben.
Richtig.
Oder ein Kindergärtner.
Dann sage ich Entschuldigung, aber ich hatte tatsächlich in dem Fall den Wissenschaftler, also sprich Martin, tatsächlich angesprochen.
Absolut richtig. Das war auch keine Anschuldigung gerade von mir. Ich wollte nur meine Wahrnehmung schildern.
Und ich wollte jetzt einfach nur einen von 50 Sätzen loswerden. Entschuldigung.
Stimmt, Entschuldigung hat ein eigenes Kapitel gekriegt, sollte man nicht meinen.
Entschuldigung hat ein eigenes Kapitel gekriegt. Ich hätte mich aber auch dafür entscheiden können, das verzeihe ich mir am besten gleich mal selbst. Karin, die Geschichte musst du erzählen, weil die finde ich grandios. Die hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, aber ich finde sie einfach geil.
Ja, also im Buch sind ja Sätze versammelt, die Selbstgespräche sind, wie zum Beispiel, das verzeihe ich mir am besten gleich mal selbst oder wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich. Das sind ja Sätze, die man sich selbst als Haltung nach innen sagen kann für eben mehr Souveränität. Und dann gibt es Sätze, die sagt man anderen, zum Beispiel jemand, der einen irre nervt und anschreit im Straßenverkehr oder wie auch immer oder super unhöflich ist, dann kann man auch mal sagen, gute Besserung oder es tut mir leid, wenn ich den Eindruck vermittelt habe, dass Sie mit mir so sprechen können. Können Sie nämlich nicht. Also das wären dann so die zwei Kategorien. Und du meinst die Geschichte von der Psychotherapeutin, ne, die auch Heilpraktikerin war. Das verzeihe ich mir am besten gleich mal selbst, richtig?
Das fand ich überragend, die Geschichte.
Ja, das ist die Geschichte mit der Psychotherapeutin aus Berlin, die schon sehr erfahren war. Und bei der wollte ich so einen Nachhilfeunterricht quasi nehmen, weil ich ein paar Stunden meiner Ausbildung in energetischer Psychologie verpasst hatte. Und die sollte ja so toll sein. Und sie hat gesagt, weißt du was, das bringe ich dir am besten von einem Real-Beispiel bei. Sag mir mal, was stört dich denn? Es geht um Phobien wegklopfen. Was hast du denn für eine Phobie? Und ich dachte, boah, Spritzenphobie, ne? Und sie, das ist ja super, das nehmen wir, das ist ein großes Thema. Perfekt, je größer, desto klarer. Ah ja, okay. Und dann hat sie mich darauf behandelt, so eine Dreiviertelstunde oder so. Und dann zum Schluss sagte sie, siehste, und wenn du das dann genau so machst, dann ist auch deine Fahrstuhlangst weg. Und ich so, wieso jetzt Fahrstuhl? Und sie meinte, nicht? Und ich, nee, ich hatte doch Spritzenphobie gesagt. Oh, dann guckt sie nach links, guckt nach rechts und sagt ganz lapidar, ach so, na, dann verzeih ich mir das am besten gleich mal selbst. Schwupps, geht zur Kasse und rechnet ab, 150 Euro. Und ich so, what? Und während ich noch dachte, wieso hatten die sich jetzt eben mal so frisch und frei verziehen? Und ist es jetzt nicht eigentlich empörend? Und sollte ich nicht sauer sein, habe ich mich dann sofort dafür entschieden, dass ich das super finde, dass sie da eben mal so entspannt bleibt und sagt, okay, Vergangenheit ist Vergangenheit, denn es scheint ja ihre Haltung zu sein. Ist ja eh passiert, was soll ich jetzt machen? Sie verzeiht sich am besten gleich mal selbst. Und das habe ich so integriert in mein Leben und so integriert in so viele Coachings und Freunde und auf Instagram alle möglichen Leute sagen, ach, dann verzeih ich mir das am besten gleich mal selbst. Neulich war ein Interview mit Illigo von Kürti und dann habe ich danach ein Newsletter rausgeschickt. Und ich glaube, ich habe ihren Namen zweimal falsch geschrieben. Also ich nicht, aber der es gesetzt hat. Und ich dachte, oh Gott, ist das peinlich. Eine von Deutschlands meistgelesenen Autorinnen. Ich raste aus. Und dann habe ich mich wirklich sehr, sehr formvollendet entschuldigt. Und sie hat einfach nur geschrieben, das verzeihst du dir am besten gleich mal selbst. Fand ich super.
Es gibt viele schöne Sätze, wenn wir kurz ins Buch schauen. Das geht immer los mit einer Geschichte und endet dann wie?
Endet in so einem kleinen Kasten, in dem in der Regel drei Qualitäten stehen. Und die Frage darüber heißt, was Ihnen dieser Satz schenkt. Und das ist ganz schön, zum Schluss nochmal zu rekapitulieren. Ja, was denn jetzt eigentlich? Weil die Story klingt nett, es ist alles so leichtfüßig erzählt und so. Und es kommt alles so entspannt daher. Aber was hat es mir jetzt eigentlich nochmal gebracht? Und wenn du dann liest, Respekt, Dankbarkeit, Wertschätzung zum Beispiel. Oh, okay, wow, ernsthaft? Und dann kannst du mal überlegen, vielleicht möchtest du das ja mehr in deinem Leben haben. Und dann wäre es ja ganz schön, so einen Satz zu integrieren. Wie zum Beispiel, das bewundere ich sehr an dir. Und das, der würde nämlich genau das bringen. Weil wir uns sehr selten tolle Komplimente machen. Und wenn wir welche hören, können wir sie nicht nehmen und sagen sowas wie, echt, findest du den Mantel schön, der ist ganz alt oder der war billig oder wollte ich neulich schon wegschmeißen und so. Was ja eigentlich komisch ist, weil in der Regel kaufen wir einen Mantel ja nicht deshalb, weil er der blödeste im ganzen Laden war, sondern natürlich, weil er uns gefällt. Und insofern ist es ja eigentlich logischer, dass wenn jemand sagt, oh, das ist ja ein schöner Mantel, dass wir sagen, ja, ne, danke. Ist ja irgendwie klar, deswegen hast du ihn ja gekauft, weil du ihn offensichtlich auch schön findest, wenn es kein Erbstück ist. Und ja, es sind halt so viele naheliegende Sätze, die eine Haltung ausdrücken, auf die die Leute nicht kommen. Die Menschen brauchen mich ja nicht, damit ich ihnen sage, sag doch mal den Satz. Meine Sätze stehen immer für eine Haltung. Und es geht immer um Selbstverantwortung, um Selbstführung, um Abgrenzung, die Dinge nicht persönlich nehmen also zum Beispiel, und um Wertschätzung. Und als die Magdalena vorhin gesagt hat, oh, bei euch beiden geht's ja um ähnliche Dinge, nämlich bei Martin geht's ja um Energieerhaltungssätze, also Kalorien einnehmen, Kalorien ausgeben. Und bei dir geht's auch um Einnahmen und Ausgaben und diese Listen. Das stimmt, diese Listen habe ich nicht. Bei mir geht's aber auch. Welche Einstellung will ich gern loswerden, also ausgeben? Und welche will ich mir angewöhnen, also ersparen? Ja, es geht tatsächlich auch um so eine Bilanz. Wir sind ja jetzt hier am Jahresanfang. Vorsatz oder Ziel oder Commitment, wie man es nennen will, packt mit sich selbst. Und da finde ich schon die Frage interessant, wem will ich denn in diesem Jahr eigentlich die Macht geben, Also wen möchte ich denn ermächtigen? Will ich bestimmen, wann ich einschlafe, oder soll das eine E-Mail bestimmen von jemandem, der mich genervt hat? Möchte ich denn bestimmen, wenn ich mich aufrege? Oder soll das ein Fremder bestimmen dürfen, der in der Kasse, in der Schlange hinter mir steht und sich vordrängelt? Also wem gebe ich denn, da sind wir wieder bei Martin, ne, und der Energie, wem gebe ich denn die Energie? Wem gebe ich denn meine Aufmerksamkeit? Und wie ist es denn mit Einnahmen und Ausgaben wie bei Magdalena? Im Endeffekt passt es da auch richtig gut rein. Was will ich denken? Was will ich fühlen? Wie will ich mich verhalten? Das sind drei Themen, die dürfen wir immer noch selbst bestimmen. Wir vergessen das nur oft. Und dann wirkt's halt so, wie die Welt ist doof. Und ist ja klar, dass ich mich jetzt hier aufregen muss, weil die Situation ja so blöd ist. Und im Endeffekt, ja, dann bewerte sie doch anders oder zieh die Energie ab oder entscheide dich, genauso wie bei dem Vertrag, ob du jetzt damit deine Energie ausgeben, dafür deine Energie ausgeben willst oder eben nicht. Zieh doch mal Bilanz.
Das waren so wie die weisen Schlussworte, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. War ich jetzt ein bisschen sprachlos.
Ja, eigentlich ist es ja so, dass die Leute danach bemächtigt werden, Sprache wiederzufinden. Zumindest ist das Ergebnis auf Social Media, da kriegt man es ja am schnellsten mit, dass die Leute sagen, das gibt's doch gar nicht, jetzt habe ich das gesagt und es hat geklappt. Die hat ja jetzt wirklich die 2000 Euro wieder rausgerückt, die sie mir geschuldet hat, 10 Jahre lang. Oder der Nachbar hat jetzt wirklich sein Fahrrad da weggestellt. Oder meine Schwiegermutter hat jetzt wirklich mich zum allerersten Mal nach 8 Jahren nicht begrüßt mit, du bist aber schmal, isst doch mal was. Ne? Weil wir einfach unsere Haltung geändert haben. Und die Haltung, also das kann man ja nur merken durch Worte. Die Leute können das ja jetzt nicht hell sehen. Das geht auch, dass man es energetisch ändert und feinfühlige Menschen es mitkriegen natürlich. Aber in der Regel brauchen die Menschen mal eine Ansage und eine Äußerung von uns, damit sie verstehen können, oh, hallihallo, das lässt sie jetzt also nicht mehr mit sich machen. Oder wow, die hat es ja zum ersten Mal nicht persönlich genommen. Die hat sich ja gerade nicht angegriffen gefühlt. Oder oh, da nimmt aber jetzt plötzlich jemand seinen Raum ein. Also all diese Dinge können wir ja durch Sprache merken. Und deswegen sehe ich mein Buch auch überhaupt nicht als Schlagfertigkeitsbuch, wie es manchmal so gesehen wird. Der Untertitel ist ja ein Kompass für mehr innere Souveränität und das ist es auch. Also diese Sätze, die so leicht daherkommen, so leichtfüßig, die bewirken im Inneren, dass wir plötzlich uns so aufrichten und sagen, Moment mal, wie, das sagt ja jetzt eigentlich mehr über dich als über mich aus.
Weil du sagst, die Sätze kommen so leicht daher, aber ich denke, dass einige von den Sätzen sehr, sehr schwer umzusetzen sind. Ne?
Nee, überhaupt nicht, ganz leicht.
Aber da steckt ja sehr viel von der eigenen Persönlichkeit dahinter, wenn man das normalerweise nicht macht.
Nee, eben nicht. Das ist ja das Gute. Eben nicht. Das sagt ja das Feedback von den Leuten. Sie dürfen sich nur ausschließlich überwinden, mal zu sagen, du, da möchte ich lieber professionell bleiben, auch wenn das eigentlich nicht ihr Duktus ist, wenn sie eigentlich nicht so reden, wenn sie eigentlich nie drauf kommen würden. Einfach mal just for the fun of it, mal rauszuballern und dann mal zu gucken, wow, was ist jetzt passiert? Jetzt ist hier plötzlich die Reaktion eine ganz andere. Und plötzlich sagt der andere, ja, okay, verstehe ich. Und das Thema ist beendet. Und dadurch dann, und jetzt kommst du, weil ich sehe es ja genauso wie du, dadurch dann in ihre neue Haltung zu kommen. Und dann können sie ihre eigenen Sätze sagen. Ja, das ist so ein Befähiger, das sind so Befähiger-Sätze, die erstmal ermöglichen, überhaupt mal was Neues zu spüren. Überhaupt mal eine neue Erfahrung zu machen. Und dann kannst du es immer noch abwandeln, wie du das möchtest. Zum Beispiel der Satz, ich weiß nicht, heißt immer nein. Ist einfach ein unglaublicher Beschleuniger für die ganze Prokrastinationswelle. Die ganzen Menschen, die im Laden stehen und nicht wissen, die gelbe Hose, die rote, gut, kariert hatte ich auch noch nicht, obwohl pink ist jetzt gerade in. Und die wissen dann nicht, was sie kaufen sollen. Und wenn du sagst, okay, völlig egal, ob es jetzt stimmt oder nicht, ich nehme jetzt mal die Formel an, kurz für einen Moment, ich weiß nicht, heißt immer nein, dann gehst du halt raus. Ohne Hose. Und durch diese Gleichung, die du für eine Sekunde jetzt als wahr angenommen hast, und zu 9 von 10 Mal ist sie, glaube ich, wahr, merkst du dann, ja stimmt, ich wollte eigentlich keine Hose. Und bei dem einen Mal, wo du merkst, aber ich brauche doch die Hose, die ist total wichtig für mein Leben. Da gehst du halt rein und kaufst sie dann. Mhm. Also das Nein macht, dass du merkst, stimmt. Mhm. Also, ne, ich will es ja gar nicht. Oder Quatsch, die hole ich mir, ne? Die bringt dich dann, die ermächtigt dich dann. Empowerment hat ja Magdalena oft gesagt. Und das sehe ich genauso, das ist ja super wichtig, sich zu befähigen wieder in so einer Haltung, wo du dann eben sehr wohl weißt, was du willst.
Mhm. Nur du musst es ja auch tatsächlich wollen. Und das ist ja das, was Martin meint. Und damit sind wir vorne am Anfang. Nehmt euch das einfach zum Vorsatz, dass ihr auch einfach mal sagt, ihr wollt das so und nicht anders. Yeah. Aber das ist ja nicht ganz einfach. Dazu gehört ja genauso Größe wie zur Entschuldigung oder zu sagen, ich habe da gar keine Ahnung von.
Ich glaube, es ist total einfach. Wir denken nur, es ist zu schwer. Es ist ein Gedanke, der wie so vieles uns im Weg steht. Und wenn wir für eine Sekunde annehmen, nur mal ganz kurz, let's say, es ist mal ganz leicht und ich tue jetzt mal so, als wäre es ganz leicht, nach dem Motto, fake it till you make it, ich sag's einfach mal. Dann wirst du merken, wow, das war ja nur ein Gedanke, dass ich dachte, es ist schwer. Genauso wenig, wie es schwer ist, wenn wir von der Fähre kommen, von Hamburg nach England, links plötzlich in Kreisverkehr reinzufahren. Der Engländer vor uns findet es ganz leicht. Er ist es gewohnt, du halt nicht. Was ist jetzt schwer? Beides ist gleich leicht oder gleich schwer. Der eine ist gewohnt, der andere nicht. Und Gewohnheit beginnt damit, dass man es zum ersten Mal anders macht.
Ja, ich habe auch gerade mir den Satz notiert, weil ich ihn nicht vergessen wollte. Karin, bei dir geht es auch um einen Prozess der Selbstermächtigung. Und und was du beschreibst, dass es ganz leicht geht, also sobald eigentlich die Einsicht da ist und auch das Vertrauen, Dinge einfach mal auszuprobieren, weil was soll denn schon passieren? Man kann es ja mal probieren. Dann wird es ganz leicht, weil es so was Spielerisches kriegt auch. Und dann, weil ich finde auch Selbstermächtigung, das klingt so heftig nach so einem großen Wort. Und es ist auch was sich stark anfühlt. Aber es ist nicht was immer mit Blood, Sweat and Tears einhergehen muss. Ja? Selbstermächtigung kann auch leicht sein. Einfach die Entscheidung dazu, Dinge mal anders anzugehen, als man sie bisher angegangen ist. Und mal zu vertrauen, dass es auch anders gehen kann und dass es anders vielleicht leichter gehen kann, als ich es bisher gemacht habe.
Martin hat eben schon gesagt, das eine klang schon sehr gut nach Schlusssatz, das klang jetzt auch gut nach Schlusssatz. Jetzt aber, um nach vorne zu schauen, auf dieses Jahr, was da kommt, Karin, hast du gleich noch einen für uns, der, wenn wir zurückblicken auf das vergangene Jahr, was ja nun wirklich eins war, ja, mach einen ganz großen Haken dran. Bitte, bitte nie wieder, wenn ich an all das denke, was da passiert ist. Trotzdem sagst du,
dann
Sorgen
nehme ich es lieber
sind,
leicht.
Ja, dann nehme ich es lieber leicht oder Sorgen sind sinnlos.
Ja, Sorgen sind genauso sinnvoll, wie sich ein Pflaster aufzukleben, bevor du dich geschnitten hast. Ne? Es bringt halt gar nichts. Es bringt halt überhaupt nichts. Wir ballern die Energie raus. Es gibt Erkenntnisse, es gibt Statistiken darüber. Ich glaube, 95% aller Sorgen treten nie ein. Ich würde mir halt dann Gedanken machen, wenn was eingetreten ist und nicht was, wenn es regnet, wo ich doch übermorgen die Fahrradtour machen soll oder so. Oder was, wenn jetzt das, wenn ich Corona kriege, ich will doch nach Hawaii. Oder ich würde es mir halt dann überlegen. Sorgen sind komplett sinnlos. Diese Energie würde ich mal lieber in was Schönes stecken. Vielleicht in Karaokeabend oder in ein Gedicht schreiben oder in Lach-Yoga, ich weiß es nicht, in Meditieren, in irgendwas, was die Welt voranbringt.
Ich finde, das war jetzt ein schöner Schlusssatz. Oder gibt's von dir, Martin, noch einen aus Wien?
Das kann ich sowieso nicht toppen. Außerdem bin ich jetzt nicht so der Meister der Sätze. Das sage ich lieber nichts in dem Fall.
Du könntest auch singen.
Ja, aber ich höre lieber eher zu, ehrlich gesagt. Das
He's always a woman.
Das will ich jetzt niemandem antun. Nein, also ich hab keinen tolleren Schlusssatz, den ich noch loswerden möchte. Dann vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch ziemlich viel dazu gelernt. Ich habe da vor mir einen A4-Zettel, den habe ich jetzt voll gekritzelt mit allen möglichen Dingen, die ich mir merken möchte und vielleicht heuer es schaffe, sie umzusetzen. Ja, vielen Dank für das nette Gespräch. Tschüss aus Wien.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Ich habe sehr gerne mit euch gesprochen. Ich habe euch sehr gerne zugehört. Ich wünschte, ich hätte so einen inspirierenden Physiklehrer gehabt.
Oh.
Und ich habe viel gelernt. Unter anderem fand ich ganz großartig zuerst die Frage und dann die Antwort, weil ich ja mit meinem Buch auch Lesungen halten werde, Workshops halten werde und daran werde ich mich auf jeden Fall halten, dass ich Fragen stelle und schaue, dass wir zusammen auf die richtigen Antworten kommen.
Mhm.
Also es war sehr inspirierend mit euch. Vielen Dank. Tolle Zusammenstellung.
Also ich komme ja gar nicht über diese wundervolle Formulierung hinweg von Martin. Er hat sein Buch aus psychohygienischen Gründen geschrieben. Und 1% am Tag weniger macht 1 Kilo Fett im Jahr aus. Das werde ich jetzt sowas von verfolgen und in einem Jahr eine Mail schreiben. Und von Magdalena habe ich auch ganz viel gelernt, unter anderem viel hin und her, macht Taschen leer. Auch ich habe mitgeschrieben. Vielen Dank für die tollen Tipps und Einsichten und dir vielen Dank für die Aussichten. Tolle Runde. Vielen Dank, Christian.
Ich danke euch und die Latte liegt jetzt ganz, ganz hoch für 2023 hier bei Sprenger spricht nicht.
Sprenger spricht. Autor Insights.
Sprenger spricht. Überall da, wo es Podcasts gibt.